Ganz herzlich willkommen zu Folge 31 von Nicht noch ein Politik-Podcast. Mein Name ist Jan Skodlarek und ich habe heute eine ganz besondere Gesprächspartnerin, nämlich Ingrid Brodnik. Hallo Ingrid.
Hallo Jan, ich freue mich da zu sein.
Wieder da zu sein, muss man ja sagen. Du warst schon mal hier, ist schon ein bisschen länger her tatsächlich. Ja, die Anfangszeit des Podcasts im weiteren Sinne, vor über anderthalb Jahren warst du mal hier, Folge 9, die da hieß Debattenkultur zwischen Desinformation und Differenzierung. War auch schon ein richtig guter Talk. Ihr müsst nichts von dem kennen, was wir damals gesagt haben. Ich glaube, man kann vielleicht das, falls euch gefällt, was Ingrid und ich hier zu besprechen haben, kann man das ergänzend auf jeden Fall hören. Also ich erinnere mich sehr gerne an die Folge und die Stimmung war auf jeden Fall gut. Und das war nicht der einzige Grund, warum ich dich nochmal einladen wollte, sondern eben auch, weil du ein neues, ein interessantes Buch geschrieben hast. Abermals, muss man ja sagen. Okay, wer bist du überhaupt? Eine philosophische Frage, die ich hier auf biografische Details herunterbrechen möchte. Ingrid Brodnik, du bist Journalistin, du bist Autorin, du hast soeben ein Buch namens Feindbild Frau veröffentlicht, wie Politikerinnen im Netz bedroht, beleidigt und verdrängt werden und was wir alle dagegen tun können, ist der Titel. Und folglich wird das auch unser Thema sein. Wir können natürlich nach links schauen, nach rechts schauen, wir können abschweifen. Du bist Expertin für Digitalisierung, Expertin für Debattenkultur im Netz. Du gibst Workshops, du gibst Tipps, wie man mit Hate Speech, wie man mit Shitstorms, wie man mit Antifeminismus im Netz umgehen kann. Du schreibst Kolumnen, du schreibst auf allen möglichen Plattformen auch, wie Instagram oder auch auf Blue Sky. Aber wie gesagt, in Antifeminismus, Sexismus im Netz und der Hass gegen Frauen, der oft von Männern ausgeht, ist jetzt gerade dein Thema. Und die naheliegende Frage, falls du es denn erzählen möchtest, liebe Ingrid, du bist eine Frau, du bist im Internet. Wann wurdest du denn zuletzt grob angegangen? Oder passiert dir das häufig? Oder wie erlebst du das jetzt auch persönlich als Autorin, als jemand, der öffentlich wirkt?
Das ist eine gute Frage, weil ich vergesse sowas sofort.
Gut.
Ich glaube, das ist ein bisschen mein Schutzmechanismus. Im ersten Moment habe ich gerade Panik bekommen, was ich da jetzt antworten kann. Aber mir fällt gerade was ein. Ich weiß nicht einmal mehr, auf welches Posting oder welche Geschichte von mir das kam. Also ich vergesse wirklich so vieles sehr rasch. Es hängt zum Glück nicht sonderlich nach. Aber ich habe neulich Freundinnen von mir Screenshots geschickt. Und okay, das ist jetzt ein bisschen fies. Screenshots, wie Männer ausschauen, die mich quasi fies beleidigen und mein Aussehen beleidigen. Und ich weiß nicht mal mehr, was da genau gesagt wurde. Ich weiß schon. Eine Person hat mich einfach als dumm bezeichnet. Eine andere Person hat mich als Männerhasserin bezeichnet und als Lesbe. Und irgendwer hat dann auch was Drittes noch geschrieben. Auch was Beleidigendes. Vielleicht war das sogar das Gröbste. Ich vergesse das wirklich sehr schnell. Und irgendwann fällt mir dann auf, ich schaue mir das Profilbild an. Ich glaube, irgendjemand hat mich auch im Aussehen her beleidigt. Und mir fällt auf, ich sehe dann das Profilbild der Person an und denke mir, unglaublich. Also wirklich unglaublich im Sinne von, ich finde, man sollte generell nicht sich dauernd anmaßen, Leute zu objektifizieren und einfach sie aufs Äußere zu reduzieren. Nur wenn einem das als Frau passiert und dann schaut man sich das Profilbild des Mannes an und denkt sich, wie kommst du darauf? Weißt du, wie ich meine? Es ist jetzt fies, weil es heißt nicht, wenn das der schönste Mann der Welt wäre, dass das okay wäre. Aber manchmal wundert man sich schon. Das ist so dieses Male Entitlement, dass das sichtbar wurde. Und kann mich an die Kommentare gar nicht mehr so gut erinnern. Aber ich weiß noch, dass ich das eben zwei Freundinnen von mir geschickt habe, weil wir haben so eine Dreierrunde. Und die haben dann sich auch gleich mit mir echauffiert. Und eine Freundin hat dann gepostet so in die Richtung, dass wir keine Männerhasserinnen sind, aber dieser Mann wird vielleicht von vielen gehasst. Und ich fand, das hat sie ja recht gut gesagt. Also das ist eine wichtige Art des Unterstützens, dass man Netzwerke hat, sei es im Kleinen, einfach gute Freundinnen oder im Großen die Community, die dann einfach sagen, das geht gar nicht oder die sich dann auch lustig darüber machen.
Ja, danke fürs Teilen und ich finde es richtig gut, dass du da offenbar ein dickes Fell hast oder das Ganze irgendwie noch mit so einer Prise Humor sehen kannst und so. Ich probiere es ja auch, also ich kriege ja auch das wieder weitaus weniger Hassnachrichten als viele Kolleginnen, auch du, nicht nur wegen Bekanntheitsgrad, sondern auch als Mann. Ne? Ist ja auch krass, dass es der Hass im Netz ist irgendwie gegendert, so, ne? Und ja, es stimmt, ne? Also gerade solche Beleidigungen von irgendwelchen Männern, die dann selbst aussehen wie der allerletzte Brückentroll oder so, ne? Dass die dann was rauskloppen so und das Aussehen bewerten, das passiert eher Frauen, so, ne? Und
Ja.
mir eher weniger. Ich habe jetzt gestern, wir zeichnen übrigens am Freitag den 22. auf, ich habe gestern was gegen die AfD gepostet und so und dann relativ schnell so auf Threads und dann relativ schnell auch den Kommentarbereich geschlossen, weil das dann etwas unappetitlich wurde. Aber dann gibt es ja auch so eine spezifische Sorte Mann und es sind fast immer Männer, die dann trotzdem noch in die DMs will, so, ne? Und dann wütend ist das, ne? Das mögen dann die Ü60-Dieters auch nicht, so wenn sie nicht mehr kommentieren dürfen und dann kommen sie einem in die DMs und es ging, wie gesagt, um die AfD und Grundgesetz und sowas, habe ich ja Sachen angemerkt und dann hat er mich irgendwie Vollidiot genannt, dass ich den Grünen was glaube und es ging auch um die Grünen und so und keine Ahnung. Und es war einfach so, ja, einfach, wo man denkt, oh nee. Und ich bin da manchmal so ein bisschen zart beseitet und mich, also ich zart beseitet, ich kann das alles ab, aber es nervt mich. Es nervt mich mehr als, sollte ich vielleicht auch gar nicht öffentlich sagen, aber es nervt mich,
Ja.
aber es nervt mich mehr, als es sollte. Und dann ist jetzt nicht so, ne, ich bin jetzt keine Mimose und zuck da nicht groß zusammen, sondern und ich freue mich total, wenn Leute was Konstruktives sagen. Aber es ist ja total witzig, dass oft nehmen wir diese negative Kritik, wobei es ja gar keine Kritik, so Beleidigungen kommen dann viel öfter an.
Vielleicht um gleich was dazu zu sagen. Als erstens, dass du sagst, ich kann das irgendwie weglachen oder ich kann darüber lachen, das liegt auch daran, ich finde, es hat bei mir so eine Grenze nie überschritten, wo das Lachen zu Recht einfach für niemanden mehr möglich ist. Und das ist die Grenze, wenn du so arge Bedrohungen bekommst, dass du Angst hast am Heimweg.
Ja.
Also dieses Lachen geht nur bis zu einem gewissen Moment. Und das Lachen ist ja oft auch erst das nicht das allererste, sondern das erste ist, denkt man sich, ärgert man sich. Und dann irgendwann kommt das Lachen. Also bei mir eher durch Zufall, als ich dann auf dieses Profil klicke und mir denke, in was für einer Welt leben wir? Also Male Entitlement ohne Ende. Aber ich finde dieses, was du sagst, ist auch wichtig. Ich finde auch vollkommen in Ordnung, wenn Leute einfach sagen, das ärgert sie oder das geht ihnen nahe. Weil weißt du, die Gefahr ist auch, dass wir in so einer Welt leben, wo schon erwartet wird, dass alle drüber lachen. Alle müssen nur noch lachen können. Ich war so bei Hintergrundgesprächen oder so Meetings mit Influencern und Influencerinnen und da ist wirklich so die übliche Handhabe, ja, ich nehme das nicht ernst, ich kann drüber stehen, ich lache das weg oder ich ignoriere es einfach. Und ich finde, ehrlich gesagt frage ich mich, ob in dieser Internetkultur so ein bisschen den Leuten eingetrichtert worden ist, zeige keine Sekunde lang, dass du ein Mensch bist mit Gefühlen, dass du nicht aufgrund deines Äußeren, aufgrund deiner zum Beispiel Hautfarbe oder aufgrund deiner Herkunft, aufgrund auch deiner politischen Haltungen massivst angefeindet werden möchtest. Also dieses immer Stärke zeigen. Ich glaube, mir macht das echt Sorge, dieses immer Stärke zeigen, weil erstens die, die übrig bleiben, sind die, die vielleicht eben, in meinem Buch hat das Renate Künast genannt, Hornhaut auf der Seele haben. Und das finde ich ist nicht gut. Also ich finde es ehrlich gesagt sympathisch, wenn Leute sagen, das geht ihnen nahe. Und ich finde auch bei harmlosen Sachen, es ist okay, wenn man nicht beleidigt werden möchte.
Total, würde man denken, ne? Und nichtsdestoweniger teilen Leute doch so aus. Ne, und ich verstehe es komplett. Also diese Idee, dass, ne, nur die Harten kommen in den Garten oder so, ne, dass man quasi besonders hart sein muss, um sich öffentlich zu äußern, um seine Meinung zu sagen, eigentlich Grundrechte ja auch zu verwirklichen. Eine Meinungsfreiheit, öffentlich sprechen, das sollte jeder dürfen, das darf auch jeder. Klar, man darf jetzt nicht Meinungsfreiheit verwechseln mit Kritikfreiheit oder Konsequenzfreiheit, das ist natürlich nicht so, ne? Aber andererseits auch Beleidigungen und so, das ist ja dann auch in Deutschland ist es im Strafgesetzbuch. Ich weiß gar nicht, wie ist das ist das in Österreich? Ist das auch im Strafgesetzbuch da oder ist es
Genau.
zivilrechtlich? Ja,
Das
naja.
ist sehr, sehr ähnlich, aber nicht zur Gänze. Also im Großen und Ganzen ist das österreichische Strafrecht und das deutsche Strafrecht, die sind sich sehr ähnlich. Das macht es für mich journalistisch oft einfacher, wenn ich meine Bücher schreibe. Auch die Probleme, die wir haben, sind sehr ähnliche. Also zum Beispiel, dass es irgendwie ein Lotteriespiel ist, wenn man was anzeigt. Man kann Glück haben und es gibt Staatsanwaltschaften, die sind dann auch so schon spezialisiert. Es kann manches sehr streng verfolgt werden und bei manchen Verfahren wundert man sich, wie rasch das eingestellt wird. Das ist gleich in Österreich und Deutschland zum Strafrecht. Die Beleidigung in Österreich ist ein bisschen schwächer, weil in Österreich muss eine Beleidigung vor mindestens drei anderen passiert sein. Und wenn eine Frau zum Beispiel über DM übelst obszön angegangen wird oder eine Vergewaltigungsdrohung bekommt, ist das in Österreich ein besonderes Problem, weil auch in Deutschland wird das dann oft nicht als Bedrohung eingestuft. Weil für die Bedrohung muss es schon quasi davon ausgegangen werden, das ist oft so diese Latte, dass die Person das machen möchte. Also es muss sehr konkret sein oder es hilft, wenn es sehr konkret ist bei der Anzeige. Es hilft, wenn leider auch wirklich in Ich-Form das geschrieben wird, ich werde. Wenn jemand schreibt, du gehörst vergewaltigt, ist es auch nach deutschem Recht oft keine Bedrohung. Und in Österreich ist es dann oft nicht mal eine Beleidigung, weil es kein Publikum gab. Also da gibt es oft kleine Finessen. Aber einfach gesagt, so im Grunde, ist das österreichische Strafrecht und das deutsche Strafrecht in dem Themenkomplex sehr ähnlich. Auch nochmal ähnlich als andere Länder. Das macht es für mich journalistisch leicht.
Ja, ne, das ist krass einfach, dass man eigentlich, ne, also klar, wir wollen jetzt auch dem Gesetzgeber, sei es in Österreich oder in Deutschland, nichts Böses unterstellen und klar, man muss sich äußern können, aber dass das so eng gefasst ist, so das kenne ich auch und dass viel fallen gelassen wird, kenne ich auch und man muss tatsächlich dann so eigentlich, keine Ahnung, ich treffe dich nächsten Dienstag um 3.27 Uhr und stech dich ab an deinem Wohnhaus, so das wäre dann eine strafbare Drohung oder so, ne, aber wenn das Ganze so, du gehörst oder es wäre besser oder du wirst schon sehen oder ich hatte jemanden, der mir dann schrieb, so ja, Leute wie dich merken wir uns und sowas, ne, also du bist auf der Liste, so für später, so quasi, das ist legal und das fühlt sich auch nicht unbedingt gut an. Und
genau, vielleicht darf ich dir kurz, gibt in Deutschland einen Tatbestand, ich weiß jetzt nicht genau, wie er heißt, aber es geht um die Billigung einer Straftat und der ist sogar erweitert worden, dass auch zukünftige Straftaten, die quasi gebilligt oder gewünscht werden, da auch reinfallen können. Ich weiß aber nicht, ob das in der Praxis so ankommt. Das muss man dann immer evaluieren. Also sowohl in Deutschland als auch Österreich hat der Gesetzgeber, haben quasi die Parlamente durchaus schon versucht, Nachschärfungen zu machen. Es ist dann aber auch immer die Frage, kommt das in der juristischen Praxis an? Da habe ich auch schon mal HateAid gefragt. Ich glaube auch, dass die das noch nicht ausgewertet haben oder zumindest, dass man das mal genauer anschauen könnte. Also das ist schon gut, dass in Deutschland versucht wurde, das ein bisschen besser zu greifen. Aber in der Praxis müsste man schauen. Und ja, aber ich wollte dich jetzt gar nicht unterbrechen.
Du darfst mich jederzeit unterbrechen. Ich bestehe sogar auf Unterbrechungen, wenn du was zu sagen hast, weil du hast hier was zu sagen und du bist mein Gast und Gesprächspartnerin. Insofern sehr gerne, aber wir unterbrechen uns einfach so lange gegenseitig, bis wir keine Lust mehr haben zu reden. Das ist das Format dieses Podcastes. Und
ich bin sehr gut im Unterbrechen, also.
Sehr gut, okay, cool. Ich im Zweifel manchmal auch. Ich habe gerade so nebenbei recherchiert, das ist offenbar Paragraph 140 des Strafgesetzbuches, also 140 StGB ist die Billigung von Straftaten. Und vor allen Dingen geht es um schwere Straftaten, Mordraub oder schweren sexuellen Missbrauch und dergleichen. Wer das gut heißt oder belohnt, kann Ärger kriegen. Und da musste ich gerade direkt denken an die Geschichte von El Hotzo. Hast du vielleicht mitbekommen, dieser Trump-Witz von dem Satiriker und Twitterer und nicht nur Twitterer, jetzt Insta-Comedian El Hotzo, der dann auch vor, boah, ich glaube, das war eben schon, das war das Trump-Attentat, das es mal gab, wo dann er quasi was getwittert hat von wegen so letzter Bus, Donald Trump, Handshake-Meme, knapp verpasst. Und also, das kann man für einen guten oder einen schlechten Witz erhalten. Er hat sofort gelöscht und es ist sicherlich nicht die Speerspitze der Komödie und des Geistes und der Pointe. Aber da gab es dann auch einen Prozess wegen Billigung von Straftaten. Und letzten Endes wurde der eingestellt als Teil der Kunstfreiheit, der Satirefreiheit und so, dass das ein gutes Recht war, auch einen vielleicht gar nicht mal so guten Gag eben auch zu machen, auch wenn viele andere das anders sahen. Ja, und vielleicht, wenn ich darf, vielleicht bitte, immer. Ja.
Interessant, das ist eine gute Assoziation und gute Erinnerung, die du da aufbringst. Also ich habe schon im ersten Moment geschluckt, als ich habe den El Hotzo Witz noch live gesehen und habe geschluckt und kurz darauf war der Witz weg und es hat mich keine Sekunde überrascht, wie diese Debatte insgesamt gelaufen ist.
Wieso? Was hat dich nicht überrascht? Oder was,
also generell, das Verharmlosen von Gewalt ist immer eine Gratwanderung. Selbst wenn das Gewalt ist von einem Politiker, der viel anrichtet, ist das halt ein demokratisches Problem, eine Ebene, auf die man grundsätzlich nicht gehen sollte. Gleichzeitig wird das auch in der tatsächlichen Satire passieren, dass auch im Eifer des Gefechts die Satire nicht immer trittsicher ist. Und da ist die Frage, ist dann das Strafrecht, auch wenn es nicht gut ist, auch wenn es kritisierenswert ist, weil ich finde, es ist kritisierenswert, ist das Strafrecht hier die angemessene Ebene. Also ich bin durchaus streng bei sowas, aber ich weiß jetzt nicht, ob das Strafrecht hier dafür gedacht ist. Und jetzt finde ich interessant, nämlich bleiben wir bei dieser Billigung von Straftaten, was anderes, und da ist immer das Wichtige, nämlich zu sagen, naja, soll man das dann gar nicht machen? Was anderes ist, wenn ein Typ in einer Tour seine Freizeit damit verbringt, Frauen zu schreiben, sie gehören vergewaltigt. Weil das ist was anderes als ein Comedian oder Satire-Account, ist nicht trittsicher oder hat einen Humor, den viele nicht mehr teilen und das auch problematisch finden, je nachdem, wie man es bewertet. Aber das ist was anderes, als ich verbringe meine Freizeit damit, Frauen Angst einzujagen. Frauen so viel Angst zu machen, dass sie sich am Weg zur U-Bahn quasi anrufen, ob sie jemand abholen kann. Weißt du, wie ich meine? Und ich finde, die Gefahr ist oft, dass diese Debatte nicht so differenziert abläuft, dass man sagt, entweder alles muss ins Strafrecht oder gar nichts muss ins Strafrecht. Und diese Differenzierung, die müssen wir uns bewahren. Und jetzt komme ich gleich kurz zum Thema meines Buchs, weil es gibt halt auch Gruppen, die erleben ein anderes Internet. Und du hast schon ein bisschen angerissen. Es ist halt so, ich habe für mein Buch zum Beispiel 10 Typen wiederkehrender Beleidigungen und Bedrohungen herausgearbeitet, die speziell Politikerinnen erleben. Aber das betrifft im Grunde alle Frauen, die öffentlich sichtbar im Internet sind. Und die Vergewaltigungsdrohung ist eben so ein spezifischer Aspekt. Objektifizierung inklusive, ich habe das genannt, Abwertungen basierend auf einer sexuellen Verwertungslogik. Also der klassische Kommentar wäre, mit dir will keiner ficken. Und warum ist das so relevant? Weil bei der Frau kommt diese sexualisierte Ebene rein. Und ich habe mit Politikerin speziell gesprochen. Man muss sich auch so vorstellen, eine Abgeordnete stellt irgendeinen Gesetzesvorwurf vor, also möchte über ein Thema reden. Und anstatt dass jemand sagt, der Vorschlag ist schlecht oder das ist eine dumme Idee von mir raus, stattdessen kommt, mit dir will keiner ficken. Und weißt du, was das ist? Das ist so, ich erlaube es dir nicht einmal, dass du auf der Ebene der gleichwertigen Gesprächspartnerin bist, sondern du bist so sehr ein Ding für mich, dass wir jetzt über deine Fuckability hier diskutieren. Und das meine ich, ist so, das ist, was Frauen erleben. Das ist noch einmal eine Spur derber, noch einmal Spur, es ist noch einmal unangenehmer.
Auf jeden Fall. Also wir erleben das Ganze, auch die Beleidigungskomponenten sind gegendert. Also erstmal, kommt es auf den Kontext an, also ob jemand es als einen satirischen, humorvollen Kontext, und klar, ein Berufssatiriker, der hat, oder Comedy-Sendungen, da ist es klar erkennbar, auch Satire als Schutzbehauptung, das passiert natürlich auch mal manchmal, mir hat mal einer geschrieben, dass er mir aufs Maul hauen will, und als ich das dann tatsächlich dann auch angezeigt habe und so, hat er sich rausreden wollen vor Gericht, dass es Satire war und so, ne, und ach, wenn ich dich wirklich, dann hätte ich das noch ganz anders geschrieben, so, und naja, bitte, das war Schutzbehauptung, und das auf jeden Fall. Und ja, wie sehr das Ganze gegendert ist, verstehe ich total. Ich finde es bedauernswert und widerlich, dass Frauen das erhalten. Und bei mir geht das dann eher eben Aggressionen eher, dass Leute mir eben Prügel androhen zum Beispiel. Oder halt meinen Intellekt beleidigen als Schwachkopf oder Philosoph in Anführungsstrichen oder irgendwas in die Richtung. Und tatsächlich diese sexuelle Schiene ist für mich kommt eigentlich nicht vor, und tatsächlich kam es ein einziges Mal vor, wo eine große rechte Influencerin, die ich jetzt nicht namentlich nenne, der hat mein Buch nicht sehr gefallen, mein Buch über Freiheit, und dann hat sie tatsächlich in ihrer ziemlich großen rezipierten Kolumne geschrieben, sinngemäß, ja, Freiheit, das gefällt diesem linkswoken Typen nicht, weil Freiheit, das klingt irgendwie nach Sex und irgendwie und Spaß und so, und dann ging das in Richtung der ist doch ein bisschen verklemmt. So, und der ist doch ein bisschen verklemmt und der ist, ne, der bräuchte mal, weißt du, was der mal braucht? Und dann dachte ich so, wow, das ist ja spannend, dass ich jetzt so quasi die umgedrehte, du musst nur mal richtig durchgenommen, Beleidigung kriege. Das war total ungewohnt und irgendwie erstaunlich für mich.
Also, aber da muss ich, ja. Darf ich was nachfragen zu dieser Beleidigung? Das interessiert mich sehr.
Ja.
Ging die Beleidigung in Richtung, du gehörst einmal so richtig irgendwie so, oder ging die Beleidigung in Richtung, du bist kein richtiger Mann, weil du quasi, ich weiß nicht, nicht genug Sex hast oder nicht gut genug Sex, halt anders, weißt du, wie ich meine? Mhm. Weil das ist etwas, wo auch Männer mit auf einer weiblichen Ebene beleidigt werden, dass ihnen nämlich die Männlichkeit abgesprochen wird oder in so feminine Züge zugeschrieben werden. Das kann auch sein.
Ich glaube, in die Richtung ging es über Bande. Also nach dem Motto, so es ging so in Richtung, ich bin Route 66 und die selbstgedrehte im Mund und mach, was ich will, so auch als Frau. Und der linke Mann, der ein linkes Verständnis von Freiheit hat und an Verantwortung appelliert und so und ein bisschen woke und ein bisschen spielverderberisch ist, in Klammern, so sehe ich mich nicht und ich glaube, auch Leute, die mich kennen, sehen mich nicht so, der ist halt so verklemmt für Spaß, Sex und Freiheit in einem libertären Sinne. So, ne? Also es war schon ein bisschen so eine Feminisierung von mir und ein bisschen, aber es ist dazwischen den Zeilen, es war jetzt auch eine öffentliche Kolumne, da war jetzt nicht Justiziables drin, das war beleidigend, kränkend gemeint, aber es war natürlich auch in dem Fall handwerklich okay, gut gekränkt aus ihrer Sicht, weil das war jetzt nichts, was ich anzeigen konnte, wollte, auch nicht hätte. So, ne, das war dann halt so, es war halt eine Pointe in einem journalistischen Text. Apropos Anzeigen, hey, du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, zeigst du eigentlich Leute an und falls ja, welche?
Ich habe einmal was angezeigt als gefährliche Drogen und habe mir eben wenig erwartet. Und es war auch noch vergleichsweise, also harmlos im Vergleich zu Dingen, die ich kenne, Posts, die bedrohlicher sind. Da hat ein User, das war noch auf Facebook, hat ein User zuerst an einem Abend, glaube ich, war es, oder auf einem Tag, hat er über einen Richter sehr ausführlich gepostet und hat Gewaltvorstellungen gepostet. Also in die Richtung, er war bei Anders Behring Breivik in der Zelle und hat sich informiert, wie er dem Ganzen ein Ende setzen kann. Also so in die Richtung ist es gegangen. Und ich habe das dann der zuständigen Staatsanwaltschaft nur weitergeleitet, dass die wissen, weil es ist ein Typ, der gerade ein Verfahren, ich glaube, irgendwie wegen Verhetzung hatte, und dass die das wissen, weil es vielleicht interessant ist für den Fall. Und dann habe ich am Rande mitbekommen, dass die Polizei den besucht haben muss und ihn belehrt haben muss, weil er hat das dann wieder gepostet. Also er war ein paar Tage recht aktiv, sagen wir so. Und nach dieser Vorgeschichte habe ich dann durch Zufall eines meiner Bücher vorgestellt in einer öffentlichen Buchhandlung in Wien. Und zu dieser Einladung, die ich gepostet habe, hat er drunter so in die Richtung geschrieben, ich weiß nicht mal die Formulierung, ob es dort Personenschutz gibt, Fragezeichen. Oh. Und das habe ich angezeigt, habe mir ehrlich gesagt sehr wenig erwartet, aber mit der Anzeige, und das ist gleich eine Serviceleistung, die man sagen kann, mit der Anzeige bin ich dann in Wien aufs Magistrat gegangen. In Deutschland kann man das auch machen, indem man sich an die Behörden wendet, und habe eine Melderegistersperre gemacht. Das heißt, ich kann veranlassen, dass Leute nicht so leicht meine Wohnadresse herausfinden können. Und ja. Es ist gut, wenn man das irgendwie erklärt, warum man das jetzt braucht. Es ist nämlich sehr leicht, die Wohnadresse jeder Person herauszufinden. Es kostet in Österreich ganz wenig Geld. Ich glaube, 16 Euro. Ich weiß es nicht mal genau. Bitte, das steht genau im Buch. Aber ich gehe dann eben, ich kann eben von jeder Person das einfordern, um zum Beispiel ausstehendes Geld zu verlangen. Und wenn das gesperrt ist, dann geht das nicht so leicht. Und das ist halt wirklich wichtig, wenn ich in Jobs arbeite, wo ich angefeindet werde, wenn ich eine öffentlich sichtbare Person bin. Und ich staune immer, wie viele Menschen das nicht haben. Also ich habe das eben gemacht daraufhin. Und wir hatten dann damals dort keinen Personenschutz, aber diese Buchhandlung war in einem Shoppingcenter. Und in diesem Shoppingcenter gab es ohnehin Securities. Und für die Dauer der Buchvorstellung waren diese Securities halt dort. Es ist nichts passiert. Ich glaube, dieser Mann war auch nicht dort. Ich habe auch eher gedacht, dass der nicht dort sein wird. Hm. Aber es war nicht so, angenehm, das zu lesen, sagen wir mal. Ich habe wirklich wenig angezeigt. Es gibt Dinge, die wären wahrscheinlich justiziabel, aber die habe ich jetzt nicht unbedingt verfolgt, weil ich für mich ist die Drohung wirklich so eine Grenze. Oder Fälle, wo es einfach so, wo ich mir nicht viel erwartet habe aufgrund der hohen Anonymisierung. Ja.
Ja, auch da bin ich voll bei dir und verstehe das auch. Ich habe einiges tatsächlich schon angezeigt, mit mäßigem Erfolg. Also auch eher nicht jetzt den leichtesten Kram, so auch eher schwere Bedrohungen, Ehe, Beleidigungen. Aber es ist schwer, ne? Das sind überhaupt, wenn Meta, wenn X.com, wenn Elon Musk und Co. nicht mehr kooperieren. Und da sagt meine Anwältin auch auf jeden Fall, dass sie das sehen, dass sie weniger einfach IPs rausnehmen und das, also rausgeben, und dass sie dann auch Sachen, die in Deutschland oder in Österreich Straftaten sind, dass die da der Staatsanwaltschaft nicht mehr beim Ermitteln helfen, sondern, und dass da wirklich der Wind jetzt so mit Trump sich gedreht hat.
Ja, genau. Und das ist eigentlich gut. Ich habe doch eine zweite Sache. Ich vergesse alles. Es tut mir leid. Ich habe ein zweites laufendes Verfahren. Da geht es um die Frage, ob Ex-User-Daten rausrückt. Weil in Deutschland und Österreich haben wir das gleiche Problem, dass Ex sich weigert, User-Daten rauszurücken. Ich glaube, in Deutschland hat die Staatsanwaltschaft das angefordert. In Österreich gab es einen anderen Fall, wo das Gericht das angefordert hat. Und selbst da wurde nicht die Daten des Users rausgerückt. Das passt nämlich genau zu dem, was du sagst, dass wir eigentlich Rückschritte bei den Plattformen machen. Das komplette Basics, wenn der Rechtsstaat, wenn das Justizsystem anklopft und sagt, wir möchten jetzt die Daten von Account XYZ haben, dass die nicht mehr mitspielen. Und in einem solchen Fall, das ist noch, da rede ich jetzt noch nicht so drüber, aber da habe ich tatsächlich auch ein Verfahren laufen, weil ich mitbeleidigt worden bin von einem notorisch anonymen, aggressiven Account. Und wir schauen vor allem mal, was jetzt X macht, weil Elon Musk schafft auf so vielen Ebenen negativ hervorzustechen, auch auf dieser.
Absolut. Also das die letzten Jahre ist er zum Hater Nummer 1 geworden, und ich habe neulich diese Woche erst die Bezeichnung für ihn gelesen, the most divorced man, also der geschiedenste Mann überhaupt für Elon. Also das fand ich sehr gut, weil alles eigentlich eine narzisstische Kränkung, ja, oder er wirkt ja wie eine laufende narzisstische Kränkung auf zwei Beinen, und alles hat irgendwie mit Ego zu tun und mit Frauen, die ihm wehgetan haben, und seinen kleinen Fühlis, ja, seinen kleinen Gefühlen, die irgendwie beleidigt worden sind von irgendwem vor 100 Jahren, und deswegen muss er jetzt, hat er den Rechtsturn und so weiter und so fort. Bringt aber mich...
Darf
und,
ich dazu ja, was sagen? Ja. Weißt du, was mich am meisten an Elon Musk stört?
Nee.
Ist, dass, weil er so extrem ausschert, weil er dann sogar Doge gemeinsam mit Trump oder der Trump-Regierung macht, oder weil er so besonders deutlich aggressiv auftritt und seine Plattform am heftigsten ist, zum Beispiel auch was große Plattformen und Deepfakes betrifft. Aber was mich am meisten daran stört, ist, dass die anderen nicht auffallen oder weniger auffallen. Weil in Wirklichkeit zum Beispiel sind Instagram und Facebook, also Meta, viel wichtiger. Und Mark Zuckerberg kann jeden Abend zufrieden schlafen gehen, weil es wahrscheinlich ein Tag war, an dem Elon Musk mehr Auffälliges geleistet hat als er. Und das ist ein ernsthaftes Problem, dass wir so viel über X reden, schon zu Recht, aber die anderen Plattformen machen auch Arges. Nur ich glaube, sie sind auf dem Windschatten von Elon Musk. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe es auch im Buch drin, aber ich finde es wirklich so sagenhaft. Jetzt weißt du sicher, Anfang 2025 hat Facebook die Community Standards verändert, also die internen Richtlinien. Und sie haben total viel rausgenommen, was vorher verboten war, was sie jetzt erlauben. Und auch krasse Sachen. Und zum Beispiel, das habe ich jetzt gerade in meinem Republika-Talk drinnen gehabt, zum Beispiel gibt es so einen Absatz, und da steht Inanimate Objects, also Menschen als unbelebte Objekte darstellen. Und denkt man sich, was könnten das sein? Und da steht dann zum Beispiel Frauen als Haushaltsobjekte oder anders irgendwie als Dinge, das war vorher verboten, ist jetzt erlaubt. Oder Transpersonen und Nichtpersonen als S ansprechen, also wie quasi ein nicht ein Mensch, sondern ein Ding. Das ist jetzt auch da erlaubt. Ja. Genau. Mhm. Und dann nur das Krasseste, eine Anmerkung, das Allerkrasseste ist, weißt du, solche Regelwerke sind ja eigentlich so, dass du reinschreibst, was nicht erlaubt ist. Und in dem neuen Regelwerk ist das Seltsamste passiert. Auf einmal steht ein Satz drin, wo drinnen steht, was erlaubt ist, welche Form von Beleidigung. Und es steht drinnen, es ist erlaubt, Menschen basierend auf ihrer sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Orientierung als geisteskrank oder anormal zu bezeichnen. Und das kenne ich nicht aus solchen Regelwerken, dass du reinschreibst, was erlaubt ist. Nee. Aber das war wenige Tage, bevor Donald Trump ins Amt kam, Das war die totale Anbiederung an das Megalager, dass in einer Tour zum Beispiel Transpersonen als, ja, als so darstellt. Und, ja. Und was ich interessant finde, es ist aber nicht nur, die nennen das geschlechtliche Orientierung, es ist die sexuelle Orientierung gleich mit. Also man sieht auch Schwule, Lesben, Bisexuelle werden gleich mit unter den Karren geworfen. Also nur nicht zu glauben, es trifft dann nur die Transpersonen, das möchte ich auch noch betonen. Also lange Rede, kurzer Sinn, Meta macht auch verdammt viel und es ist leider so, dass gar nicht alle Menschen alles mitkriegen, was dort passiert.
Werbung. An dieser Stelle eine kurze Werbung vom Sponsor dieses Podcastes, den EWS Schönau, den Stromrebellen für eine gerechte Energiezukunft. Bekannt als die Stromrebellen aus dem Schwarzwald, begann die EWS Schönau vor über 30 Jahren als Elterninitiative gegen Atomkraft. Heute versorgen sie Menschen in ganz Deutschland mit 100% echtem Ökostrom. Unabhängig von Atom- und Kohlekonzernen und genossenschaftlich organisiert. Was die EWS Schönau besonders macht, sie setzen sich für eine dezentrale, bürgernahe Energieversorgung ein. Neben dem Bau und Betrieb eigener Wind- und Solarparks ist ein Herzstück ihres Engagements das eigene Förderprogramm. So fließen jährlich mehrere Millionen Euro in den Einsatz für eine gerechtere Energiezukunft weltweit. Du möchtest gemeinsam mit den EWS für die Energiewende und den Klimaschutz einstehen? Dann erfahre jetzt mehr unter www.ews-schönau.de. Werbung Ende.
Ja, Meta und Zuckerberg und alle, nicht nur, dass sie gerade massenhaft Leute wegen KI entlassen, das war auch jetzt ganz, ganz neu, sondern eben auch, dass sie im Windschatten dieser Radikalisierung und dass sie im Rahmen dieser Trump-Wende und im Windschatten von Elon Musk, der eben viel schlimmer ist und viel, viel leichter auch zu kritisieren und zu Recht zu kritisieren als rechtsradikal, als frauenfeindlich und als allgemeiner Unsympath, dass ja in Zuckerberg da eigentlich fast auch gut mit dabei ist. Und wie gesagt, Context matters und so, wir switchen hier ein bisschen ernste Themen und man darf ja bei ernsten Themen auch mal lachen. Ich habe gerade gedacht, bei Inanimate Object, kennst du den Film Brügge sehen und sterben? Den kennst du bestimmt, oder?
Das, ich habe den gesehen und ich habe ihn vergessen. Also ich kann mich nicht mal gut an die Handlung erinnern.
Es sind zwei Auftragskiller sind in Brügge, genau. Ne? Also und letzten Endes, da gibt es auch einen Dialog, wo dann einer, der Chef quasi, ne, und das artet dann so ein bisschen aus, eine schwarze Komödie. Und mit Colin Farrell und so. Und dann, wo der Chef dann auf sein Telefon anprügelt, so der Chefkiller. Und dann kommt seine Ehefrau rein und sagt so, what are you doing? It's an inanimate object. Was tust du? Das ist nur ein unbelebter Gegenstand. Und ist er halt so komplett auf 180 und sehr wütend und schreit, you're an inanimate object. Also du bist ein, also. Und das ist dann geil, das ist dann eine Szene in einem Film, die in einem Film lustig ist, aber eben nur als Film und als Kunst, ne, was jetzt eben kontextuell wieder darauf hinweist, dass es eben massiven Unterschied macht, ob etwas irgendwie in der Kunst stattfindet, in der wirklichen Kunst und nicht nur in der vorgehaltenen als Schutzbehauptung oder auch nicht. Nehmen wir mal, wir sind mittendrin, aber nehmen wir vielleicht ein, zwei Schritte zurück. Also wir reden hier ganz viel über Männer, über Männer im Internet. Was ist denn eigentlich hier das Problem? Sind das Männer? Ist das Internet? Sind das Männer im Internet? Also was macht diese Mischung so problematisch? Also ja, wie siehst du das? Also ist das ein Geschlechterding? Ist das ein technologisches Ding? Oder inwiefern ist es beides?
Es ist beides, glaube ich wirklich. Also bleiben wir kurz bei den Männern. Ich habe im Buch ein Kapitel, wo ich versuche so aufzudröseln, aufzuschlüsseln, was treibt Online-Aggression, digitale Gewalt an. Und es gibt einen sehr guten Literaturüberblick von der Lea Stahl, einen Forschungsüberblick, die ist Soziologin in der Schweiz. Und die hat ganz viele Auswertungen analysiert und sagt, es gibt individuelle Faktoren, es gibt quasi so technologische Faktoren und es gibt dann soziale Faktoren. Ich hoffe, ich hebe das halbwegs richtig wieder. Aber auf jeden Fall sagt sie dann auch, ich habe mit ihr gesprochen, was sich ganz stark durch die Studienlage zieht, es gibt einen Männerüberhang. Und das ist etwas, das heißt, Frauen begehen auch digitale Gewalt. Aber man muss schon mal ehrlich sagen, Gewalt generell, da gibt es einen Männerüberhang ohnehin. Und es wäre ja absurd, warum sollte es im Internet anders sein? Also ich habe auch im Internet diesen Männerüberhang. Also ich habe eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass wenn Online-Aggressionen ausgelebt werden, dass die Person dahinter männlich ist. Und es ist auch so, es gibt dann so kleine Studien, die so Schlaglichter werfen, wo man eben, glaube ich, so ein bisschen erahnen könnte, dass Männer, dass so toxische Männlichkeit durchblickt, dass Männer zum Beispiel mit belastenden Situationen oft ganz problematisch umgehen. Und eine Studie nur im Detail, nur im Detail, da kam heraus, dass wenn Männer Stress im Job haben, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sie Online-Aggressionen ausleben. Okay. Bei Frauen passiert das nicht. Und das finde ich ganz interessant, dass du quasi deine Aggressionen, deinen Unmut so auslebst, dass du irgendwen im Internet fertig machst. Da merkst du halt, das ist ja die Sozialisierung. Also dieses, ich kann mit meinen Gefühlen offensichtlich nicht in einer Weise umgehen, die nicht anderen irgendwo schädigt, wenn man so will. Und dann noch gibt es noch härtere Beispiele, jetzt speziell auf Frauen gesehen. Es gibt eine berühmte Studie, also die wird oft anekdotisch eingeworfen. Da wurden eine Version des Spiels Halo getestet. Und zwar Halo, ich meine, ich bin ein großer Halo-Fan, insofern fand ich es sehr spannend.
Vielleicht musst aber allen, die es nicht kennen, kurz erklären, was Halo ist.
Ja, Halo ist eigentlich, man spielt den Master Chief in der richtigen Handlung und es ist so ein super engineerter Superkämpfer, der gegen die Aliens kämpft, die die Erde oder die Menschen versucht fertig zu machen. Da geht es nicht um die Erde, aber und du ist ein Shooter. Und ich spiele keine Online-Shooter, also nicht im Sinne von mit anderen Menschen, weil da kriege ich Panik. Aber viele Menschen spielen es halt mit anderen Menschen. Und da ist es so, dass man natürlich über Voice miteinander redet. Und in dieser Studie wurde geschaut, wie ist das, wenn die Mitspielerin eine Frau ist, also wenn man an der Stimme erkennt, das ist wohl eine Frau, wie reagieren User anders oder reagieren sie anders? Und es war so, dass ich zeigte, dass jene männlichen Spieler, die gerade im Spiel voll abkacken, eher beleidigend wären zu Frauen. Ja. Und das ist also diese Frage, dass der Mann, der sich in seiner Rangordnung irgendwie attackiert fühlt, dann nochmal gefühlt nach unten tritt sozusagen. Und das finde ich sehr interessant, dass es da um solche Dominanzvorstellungen, um so Vorstellungen von Hierarchien gehen kann. Und das ist halt, das passt halt auch sehr zu diesem allgemeinen Begriff von Misogynie, wie ihn die Philosophin Kate Mann prägt, nämlich dass Misogynie nicht einfach nur eine Einstellung einzelner Männer ist im Sinne von, die mögen keine Frauen oder haben ein Problem mit Frauen. Das kann ja alles sein, aber dass es eher darum geht, Misogynie ist so ein soziales Ding, ein gesellschaftlicher Mechanismus, mit dem Frauen an ihrem Platz gehalten werden. Und ich glaube, was wir sehen, sind sehr viele so kleine Momente, wo das der Fall ist. Und ich glaube, es ist nämlich auch so, ja, Frauen selbst können auch misogyn sein oder sie können.
Das wäre meine Gegenfrage. Also genau, also Frauen an ihrem Platz gehalten werden, das kann dann, ist dann kein rein männliches Vorrecht, in Anführungsstrichen, sondern natürlich Frauen können auch andere Frauen belächeln, klein machen, an ihren Platz verweisen, zur Unterordnung ermahnen, oder?
Genau, beziehungsweise ich würde so sagen, du wirst schon oft Unterschiede sehen, wie massiv es ausgeprägt ist. Aber ich gebe dir ein Beispiel, da habe ich echt viele Kommentare in den letzten Wochen und Monaten gelesen, teils analysiert, also sehr genau betrachtet. Nehmen wir Colleen Fernandes und diese wichtige Spiegelrecherche, die sexualisierte digitale Gewalt sichtbar macht. Sehr oft, wenn Frauen digitale Gewalt, sexualisierte Gewalt sichtbar machen, kommt sofort die Abwertung der Frau. Im Sinne von, sie hat gelogen, sie verfolgt irgendein dunkles Ziel, sie ist eine schlechte Mutter, was weiß ich. Und bei Colleen Fernandes, ich habe mir das wirklich mehrfach angeschaut, ist mein zumindest individueller Eindruck, dass Männer oft wie besonders arge Sachen posten, einzelne Männer. Also das sind schon ein spezieller Typ Mann. Ich habe das ja bei der Republika kurz erzählt. Zum einen Fall, eine Geschichte, ein Artikel, der erzählt Colleen Fernandes, draußen wünschen mir Menschen den Tod und sie erzählt, wie die Dreharbeiten für das Traumschiff für sie ein Rückzugsort sind. Und runter postet also dann...
Darf ich ganz kurz für alle, die es nicht wissen, sie ist Schauspielerin auch in der Fernsehsendung Traumschiff, die auf einem Schiff spielt und dementsprechend ist sie da auch in ganz anderen Ländern und auch ganz woanders und so, dass das deswegen auch ein vielleicht sogar räumlicher, aber auch seelischer Rückzugsort, das vielleicht das Kommentar.
Genau, und ich glaube auch, dass diese, dass auch die Zusammenarbeit mit den anderen am Set zum Beispiel auch hilfreich ist. Auf jeden Fall sagt sie draußen, wünschen mir Menschen den Tod, und ein User auf Facebook postet, ja, vielleicht solltest du den Wünschen nachkommen. Oder ein anderer postet so in die Richtung, ja, jeder darf sich was wünschen. Oder das wird aufhören, wenn du quasi nicht mehr nervst. Und das sind dann schon die härteren Kommentare. Das sind alles Accounts gewesen mit typisch männlichen Vornamen. Und dann gab es Accounts mit typisch weiblichen Vornamen, wo ich mir auch die Profile ansehe. Bei manchen weiblichen Accounts bin ich mir nicht zu 100% sicher, ob das Frauen sind, weil das so gut abgeriegelte Accounts, deren Authentizität nicht auf den ersten Blick so klar ist. Aber es gibt auch Profile, die schreiben was Unfreundliches in Richtung Colleen Fernandes. Also die haben dann weibliche Namen. Und da ist es dann, würde ich sagen, ein bisschen anders gelagert, nämlich im Sinne von, wer betreut denn ihre Kinder, während sie dort ist? Und das, weißt du, da wird auch so die Frau als schlechte Frau dargestellt oder so ihr Charakter jetzt mal in Frage gestellt. Und das kann, also in meinen Augen, das ist jetzt totales Reininterpretieren, aber das kann halt auch so ein Fall sein, dass vielleicht ist es so, dass Frauen dann nicht sagen, du sollst sterben, vielleicht gibt es das auch. Aber vielleicht ist dann so, es gibt diesen Begriff der internalisierten Misogynie und es gibt dieses Konzept der Just World Theorie oder des Just World Denkens, das ist eine gerechte Welt. Worauf ich hinaus will, ist, dass es auch sein kann, dass Menschen manchmal zum Beispiel die Gewalterfahrungen anderer anzweifeln, weil die Vorstellung, dass es sie sonst selbst auch treffen könnte, ganz eine schreckliche ist. Und dass es manchmal leichter zu sagen ist, dem Opfer ist das gar nicht passiert oder die übertreibt da oder die hat das irgendwie schon selbst ausgelöst. Und weißt du, da glaube ich, dass internalisierte Misogynie und diese Just-World-Bedürfnis aufeinander trifft, weil solange ich eine gute Frau bin, solange ich gut auf die Kinder aufpasse, solange ich nachts zu Hause bin, solange ich nicht zu sexy gekleidet bin oder was weiß ich, wird mir das nicht passieren. Also das ist jetzt eine totale Küchenpsychologie, dass ich jetzt anwende, aber wenn ich diese Post sehe, zu deiner Frage, ja, natürlich, Misogynie ist ein Konzept, das genderübergreifend ist. Ich glaube, es gibt dann Abstufungen, wie stark es ausgeprägt ist bei Männern und bei Frauen und wie es ausgelebt wird.
Ja, internalisiert, also verinnerlicht und Just World, dass man so eine Art, ja, fast schon toxische Gerechtigkeitstheorie dahinter hinterstellt.
Ne? Das ist ein schöner sagt, Begriff, ja, wie du sagst, ja. Toxische Gerechtigkeit, nämlich so ein ganz ein wirres Bild, wo du dann irgendwo erklären musst, warum jemand was passiert ist.
Wird er schon so verdient haben oder sie.
Dann genau.
Wird schon irgendwie so zurecht passiert sein. Und ich habe mich natürlich auch für heute vorbereitet, auch auf den Fall Ulm Fernandes. Ich habe wie immer, glaube ich, mehr Zeug dabei, als wir besprechen können, aber ist ja super. Und hier habe ich tatsächlich auch zwei Kommentare dabei von Frauen, tatsächlich auch aus der Kommentarspalte von Colleen Fernandes, aus relativ einem neuen Post, wo dann jemand eine Frau jedenfalls, also ein weiblicher Name und auch ein weibliches Profilbild. Erster Eindruck ist, das ist ein weiblicher Account oder steht eine Frau dahinter. Sie schreibt Folgendes allgemein zu Causa Ulmen unter einem Beitrag von Colleen Fernandes. Zitat: Das ist ein bedauerliches, persönliches Einzelschicksal, was ihr widerfahren ist. Das Problem sind aber nicht per se Männer. Das vielleicht Zitat Ende. Und der nächste Kommentar, selbe Nummer, in dem Fall ein bisschen kryptischerer Name, aber auch ein weibliches Profilbild. Die Erfahrung, die Colleen gemacht hat, ist schon speziell. Vom eigenen Mann so hintergangen zu werden, ist schlimm. Aber es sind nun mal nicht alle Männer. Ich finde dieses, Männer sind alle Täter und Frauen ständig Opfer, schlimm. Zitat Ende. Ja, wie findest du das? Also ein Argument, das man ja auch sehr häufig hört in der Debatte, dieses Not All Men Argument, ja, oder Einzelfall Argument. Wie gehst du damit um? Was sagst du, was erwiderst du auf diesen Einwand?
Ich gehe zuerst auf was anderes ein, nämlich wo die Person geschrieben hat, der Fall ist speziell. Mhm. Und dem würde ich gar nicht zustimmen. Also das sind natürlich Vorwürfe, das mutmaßliche Vorwürfe, das muss dann gerichtlich geprüft werden. Also das heißt, das sind mal Vorwürfe, die sie gegen ihren Ex-Mann einbringt und ein Gericht muss prüfen, ob das quasi juristisch auch bestätigt wird oder nicht. im Sinne der Unschuldsvermutung. Aber, und jetzt kommt was Wichtiges, diese Grundszenario, eine Frau erlebt schwere digitale sexualisierte Gewalt durch ihren Gatten oder durch ihren Boyfriend oder durch den Typen, den sie kurz gedatet hat, also einen Mann aus dem engsten Umfeld, das ist eher der Normalfall. Also da muss ich sagen, das ist, geht komplett an der Realität vorbei. Wir haben ja leider Deepfakes nicht nur von prominenten Personen. Wir haben zum Beispiel auch Deepfakes von Frauen, die sind überhaupt nicht prominent. Na bitte, wer soll denn das machen? Wer kommt auf die Katrin Meier, die drei Straßen entfernt wohnt, von einem drauf, außer ihr engstes persönliches Umfeld? Das muss dann vielleicht nicht immer der Ehemann sein, aber es kann der Ehemann sein. Und wir haben jetzt auch sehr viele schreckliche Fälle gehabt, wo zum Beispiel sogar Ehemänner ihre Frauen irgendwie betäuben und vergewaltigen. Also ich glaube, ich möchte noch dazu was sagen, abseits dessen, dass es ja stimmt, dass zum Glück man schon davon ausgehen kann, dass die allermeisten Ehemänner das so etwas nicht machen. Ich glaube aber auch, dass manche Kommentare aus diesen Problemen herauswachsen können, dass man die Realität lieber abstreitet, als sich mit sehr unliebsamen Tatsachen zu beschäftigen. Weil ich kann mir auch vorstellen, ich wünsche jeder dieser Frauen, auch wenn sie sowas postet, dass für sie tatsächlich gilt, dass ihr Partner sie liebevoll behandelt, nie so etwas Schreckliches macht und so weiter. Ich glaube, dass manche Menschen sich auch schwer tun damit, wie kann ich meinen Partner lieben, wenn ich gleichzeitig weiß, dass Männer sowas machen. Also dass heterosexuelle Beziehungen gerade in einer sehr schwierigen Phase sind, selbst wenn der Mann ganz okay ist insgesamt, dass man sich halt fragt, was geht den Männern insgesamt vor? Also ich glaube, es ist auch tatsächlich eine schwierige Phase für Männer, die engagiert sind oder einfach okay drauf. Aber ich glaube, diese Fähigkeit zur Differenzierung muss man sich da bewahren, dass es ein strukturelles Problem gibt, dass man auch Glück haben kann mit Männern, aber dass dieser Verdacht halt im Raum steht, weil es eine statistische Häufung der Gewalt gibt. Das war das eine. Und ich glaube, was war deine Frage, wie ich zu dieser Einzelfallfrage stehe? Oder nur um das
ja, wie du zu dem Einzelfall, also am Not All Men Einzelfall-Argument stehst, das ja typischerweise eher von Männern auch, als vielleicht auch, als nicht jetzt um sich reinzuwaschen oder doch vielleicht schon als Unschuldsargument oder so vorgebracht wird, aber hier interessanterweise von Frauen. Das heißt, ja, dein Fall ist keiner, der auf die Allgemeinheit oder auf ein strukturelles Problem hinausweist, sondern dein Fall ist ein besonders krasser Fall von Shit Happens oder so, steht da zwischen den Zeilen.
Ich finde, einerseits ist halt die Frage, da gibt es viele unterschiedliche Erklärungen und das kann für die Person zutreffen oder nicht, aber in diesem großen Gemengelage von Frauen, die sowas posten, das posten ja doch einige Frauen, glaube ich, ist auch die Frage des Pick-Me-Girls, so im Sinne von, ich biedere mich bei den Männern an, ich würde Männer nie so fies behandeln, sowas schreiben, bitte nehmt mich. Also das ist schon ein bisschen eine Pick-me-Frage hier auch, weißt du, wie ich meine? So im Sinne von, ich bin keine fiese Emanze, ihr könnt mich daten, ihr müsst nicht fürchten, verdächtig zu werden. Das ist die eine Sache. Das andere ist, glaube ich, eben auch wirklich die Frage, diese Ambiguitätstoleranz, dass sich Menschen vielleicht schwer tun damit, dass sie ihren Mann lieben und gleichzeitig wissen, dass Männer in der Welt viel Schlimmes machen oder dass sie Kinder haben, die Buben sind, die Jungen sind und wo sie sich denken, dass mein Kind muss ja nicht unbedingt ein schlechter Mensch sein, warum? Also, und ich glaube, bei Männern, wenn Männer das posten, einerseits gibt es tatsächlich, glaube ich, die Sorte, die ausblendet, wer sie selbst sind oder das bewusst unter den Teppich kehrt. Und dann glaube ich aber auch, dass es halt einfach unangenehm ist. Und ich gebe dir ein Beispiel, warum ich das auch menschlich nachvollziehen kann. Wir sind beide weiß und ich bin zum Beispiel in Österreich geboren. Ich habe, meine Familie stammt aus Österreich, also ich habe auch keinen Migrationshintergrund. Und es ist unangenehm, sich vorzustellen, dass man in einer Gesellschaft lebt, wo man deshalb allein schon privilegiert ist. Oder wo ich garantiert Rassismen in mir trage, die ich mal mehr, mal weniger im Griff habe oder vielleicht auch manchmal das Verharmlose gegenüber mir selbst, weißt du, wie ich meine? Und ich glaube, das ist ganz ähnlich wie da, dass das einfach unangenehm ist. Jeder Mensch, es gibt die Self-Affirmation Theory, jeder Mensch möchte von sich selbst glauben, dass er oder sie ein integrer Mensch ist. Und ich glaube, dass diese allgemeine Problematik, dieses Selbstbild von Menschen unglaublich attackiert, im Sinne von, ich bin doch ein guter Mensch, ich bin ein guter Mann, ich bin eine gute Frau. Und wenn man dann mit so strukturellen Problemen konfrontiert ist oder auch mit der Frage, was leiste denn ich oder wo mache ich Fehler oder wo agiere ich falsch, dass das unglaublich, man spürt dann vielleicht Scham oder das Gefühl, dass die eigene Integrität attackiert wird. Und ich glaube aber, dass wir als Gesellschaft das lernen müssen, mit dem umzugehen, dass, weißt du, wie ich meine, dass das Übel, dass selbst dieser unangenehme Moment besser ist, als ein Problem schön zu reden, das existiert.
Ja, total viel Spannendes dabei. Ich musste gerade, als du geredet hast, daran denken, nicht nur kriegt man ja als Typ selten dieses, weißt du, was der mal braucht, nämlich durchgevögelt werden Argument, in Anführungsstrichen Argument, eigentlich ist eine Beleidigung, kriegt man selten, aber auch ich als jemand, eben, ich bin in Deutschland aufgewachsen, geboren, meine Eltern auch meine Großeltern, meine Urgroßeltern kommen anteilig aus Tschechien, aus dem deutschsprachigen Teil von Tschechien, heißt deswegen auch Skodlarek, dieser slawische Name, der eben jetzt nicht Zimmermann ist oder so, ne? Und auf jeden Fall hatte ich das mal dann auch im Internet, auch auf Threads, glaube ich, dass mir dann jemand schrieb, der mich offenbar für einen Polen hielt, dass ich mich doch bitte nur noch über polnische Politik äußern soll und nicht über deutsche Politik. Und da habe ich auch Sekunde gebraucht, so, hä, so, wer bist du denn und was meinst du denn damit so? Und ich sag so, ah, das ist eine rassistische Beleidigung gegen mich, weil der mich irgendwie jetzt als polnisch liest, so, ne? Und dann habe ich auch gesagt, so, wow, auch so ein neues Gefühl, so in dem Fall pseudorassistisch angegangen zu, oder rassistisch natürlich, aber ich habe mich nicht getroffen gefühlt, statistisch gesehen. Ist der Migrationshintergrund, zumindest wenn man jetzt die Beamtendefinition oder die behördliche Definition nimmt, wenn man selber aus dem Ausland kommt oder ein Elternteil und so in Deutschland, zumindest wird es so statistisch verwertet. Das heißt, gilt schon nicht mehr, wenn die Großeltern da sind. Das heißt natürlich nichts, was die persönliche Identität angeht und ob man es anders empfindet und so. Aber ja, das fand ich krass. Dachte, okay, so du Weirdo, so gehst du mich also an. Und die andere Sache, die ich total interessant fand bei dir gerade, es geht ja ganz viel auch so darum, so kognitiv so Gleichzeitigkeiten und auch Widersprüche auszuhalten. Das ist ja total schwer. So die Psychologen und Psychologinnen sprechen von einer kognitiven Dissonanz, dass man letzten Endes Verschiedenes, das sich in Teilen auch widerspricht, für wahr halten muss oder umgehen muss mit widersprüchlichen Signalen, zum Beispiel mit als Frau vielleicht mit der Idee, ich vertraue meinem, also angenommen, wir haben eine heterosexuelle Beziehung, ich vertraue meinem Mann und finde den auch super und es läuft auch gut bei uns und ich gehe nicht davon aus, dass er, krassester Fall jetzt oder krasses Beispiel, wie bei Ulm, heimlich in meinem Namen per Fake-Accounts irgendwie sexuelle Geschichten macht und mich hintenrum quasi digital missbraucht, so. Aber andere Männer machen Grenzüberschritte. Viele Männer, statistisch gesehen, ne, viele andere machen das schon. Also meiner nicht, hoffentlich in Klammern, aber viele andere schon. So, ne? Und als Mann muss man dann quasi wiederum damit umgehen, ja, also wir denken jetzt in dem Mann, dass der eben in dem Fall, dass der Mann so etwas nicht tut, in die Richtung, ja, ich bin ja einer von den Guten, in Anführungsstrichen. Aber viele andere sind es nicht. So, ne? Und wie kann man sich dann da, es geht um Urvertrauen. Irgendwie auch, oder?
Ich glaube, es geht auch darum, dass du das eher können wirst, wenn du dich in vielen anderen Punkten sicher fühlst. Also ich muss da echt an mein Buch Einspruch denken, wo es eher um Verschwörungsgläubige ging. Aber eine der Verschwörungsgläubigen, die ich da interviewt habe, die Anja Sanchez-Mengele, die hat mir was sehr Interessantes erzählt, nämlich im Buch sagt sie das sicher eloquenter, als ich es jetzt wiedergebe, aber so in Richtung... Es ist auch so, dieses Schwarz-Weiß-Denken, das braucht weniger Energie. Und es kostet manchmal mehr Energie, diese Differenzierung zuzulassen. Weißt du, wie ich meine? Und ich glaube, es ist für manche, vielleicht fehlt denen gerade die Energie, dass sie keine simplen Erklärungen suchen, sondern die Komplexität zulassen. Oder manche sind vielleicht in ihrem Denkmodus allgemein so. Also die könnten das beste Leben der Welt haben, aber für ihren Denkmodus passt noch immer die reine, brachiale Schwarz-Weiß-Malerei. Aber ich glaube, dass auch ein bisschen eine privilegierte Situation ist, wo du diese Differenziertheit zulässt. Aber was du gesagt hast, stimmt total. Ich glaube, dass wir als Gesellschaft wirklich Menschen einladen müssen oder möglichst es ihnen schmackhaft machen müssen, dass sie zwei Dinge gleichzeitig akzeptieren können. Und ich glaube schon, dass man das lernen kann. Aber ich glaube, dass zum Beispiel unser, und jetzt, weil du mich vorgefragt hast, sind es Männer oder Technik? Jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Ich glaube, dass das heutige Mediensystem, und zwar etablierte Medien als auch Social Media, diese Differenzierung oft nicht leicht macht. Weil du in diesem Mediensystem mit Differenzierung oft schlechte Karten haben wirst. Social Media ganz besonders, weil wenn du dort mit einer stark empörenden Meinung reinfährst, und die Empörung lebt ja davon, dass sie diese Differenzierung tendenziell erschwert. In vielen Fällen. Ich empöre mich über den angeblichen Normverstoß von irgendjemandem. Das ist schon oft so ein verengender Blick. Empörung hat auch ihren gesellschaftlichen Grund, ist ein Sicherheitstool, um Normverstöße zum Beispiel zu thematisieren. Aber du wirst oft jene Stimmen sichtbarer sehen, die diese Differenzierung nicht haben. Und ich glaube, hier passiert eben auch diese technologische Ebene, dass wir in einem Technik-Universum leben, in einem Social-Media-Universum, wo oft die bessere Reichweite erzielen, die gar nicht versuchen, diese zwei Gedanken gleichzeitig zu haben, weil es einfacher ist, einen Gedanken zu haben.
Ja, bin ich komplett bei dir, sehe ich genauso. Also es ist, wenn man sagt, ne, die einen sagen, die Welt ist weiß, die anderen sagen, die Welt ist schwarz und dann haust du es eben raus in einem 2-Minuten-TikTok oder 2-Minuten-Reel auf Insta und dann geht das mehr ab, als wenn ich zum Beispiel, ich mache ja auch ganz oft aus diesem Podcast und auch sehr gerne eigentlich, mache ich dann so Zitatkacheln, ne? Auch aus unserem Mal werde ich das tun, ne? Das heißt, ich werde dann transkribieren, werde dann abtippen, was du so sagst und werde das dann auf, ich weiß nicht, 10 Kacheln tun oder so und ich bin ganz oft habe ich das Problem, jetzt unten ist nicht als Weinerlichkeit gemeint, sondern wirklich als Reichweiten, auch Analyse, so einfach von so Social Media, das wäre, oder wenn ich ein Essay schreibe, und ich schreibe ein 2000-Wörter-Essay, 3000-Wörter-Essay, und dann mache ich da 20 Insta-Kacheln draus, und das passt gar nicht, eigentlich der Text ist viel länger als 20 Insta-Kacheln noch, also das ist schon die Kurzversion, aber mehr darf man nicht posten. Aber ich bin dann so naiv zu denken, okay, ich muss das posten als differenzierte Sichtweise, weil kürzer kann ich es halt nicht auseinanderdenken. Es ist komplex, es geht um gesellschaftliche, um politische Probleme, um kulturelle Probleme. Und das wird man den Leuten ja wohl zumuten können, 10, 15, 20 Minuten zu lesen oder sowas, ne? Und da muss ich sagen, diese Beiträge krepieren oft. Diese Beiträge, ja, wirklich, ja. Das so, diese Beiträge, wo ich mir echt Mühe mache und wo ich denke, ey, ich habe hier Gesprächspartnerinnen, die sind richtig gut drauf oder ich habe mir was überlegt in tagelanger Kleinstarbeit als Essay, ich teile das gerne mit der Welt und dann irgendwie sagen, das kackt richtig ab. Und ja, und würde ich da was, weiß nicht, ein wütendes Reel rausmachen, wo ich alle 3 Sekunden kommt ein neuer Schnitt irgendwie in die Kamera hate und alles so ein bisschen simpler rauskacheln, dann würde das eine viel bessere Reichweite haben und wäre viel, viel weniger Arbeit auch. Aber es wäre eine ganz andere Arbeit und es wäre ein ganz anderer Ansatz. Und ich glaube, so will ich einfach gar nicht arbeiten. Und so ein Gespräch wie jetzt mit dir, mit uns, das ist halt viel, viel besser so. Aber die Frage ist für mich jetzt, aber die Frage ist, wie erreichen wir dann genug Leute? Ne? Und dann wollen wir noch, dass Leute unsere Bücher lesen. Ne? Eigentlich ist die Welt ja so kompliziert, dass man auch noch 200 Seiten damit vollschreiben kann. Und dann hat man es ja immer noch nicht auserzählt. Ne? Also Social Media ist cool. Ich liebe Social Media, versteht mich nicht falsch. Und folgt alle bitte Ingrid und folgt alle bitte mir. Aber ich denke so, man wird eigentlich schon angeleitet, Differenzierung zu verweigern im Social Media.
Genau. Und ich finde, du sprichst das Wichtiges an, es ist oft auch eine Mischung aus Social Media und etablierten Medien, die auch hingedrängt werden, die Komplexität wegfallen zu lassen. Es gab es im Journalismus schon immer, bei zum Beispiel im Boulevardesken schon immer besonders ausgeprägt, aber zum Beispiel dieses Thema Zitatkacheln. Vielleicht kannst du dich erinnern, die Passig, wie heißt es mit Vornamen? Ich bin so schlecht mit Vornamen, es ist super peinlich. Sophie
Passmann? Sophie Passmann?
Passmann. Entschuldigung, ja. Ich bin so bekannt und alles? Merkst, lange Woche. Sophie Passmann hat einmal sehr gute Debatte angestoßen, nämlich, sie hat sich aufgeregt über eine Zitatkachel, die, es ging auch um das Pick-Me-Girl-Thema, glaube ich, die zwar total krass abgegangen ist, aber ihre Aussage viel zugespitzter präsentiert hat, als die Gesamtpassage war. Mhm. Also der Satz war zwar irgendwo richtig, aber wenn man die Gesamtpassage liest, denkt man, kann ich nachvollziehen, ist sehr menschlich, fand ich zumindest. Und das hat damals eine gute Debatte, eine Mini-Debatte in einer aufgeklärten Öffentlichkeit geliefert, wie Zitatkacheln entstehen, dass nämlich die Zitatkachel nicht so, wie du es machst, dass du dann 20 Zitatkacheln machst, sondern eine Zitatkachel und man liest das ganze Interview und denkt sich, das war jetzt eigentlich viel harmloser. Und das ist eigentlich eines meiner Lieblingsthemen, weil ich habe das im Buch auch drinnen, in meinem aktuellen Buch Feindbild Frau, das ist so diese Empörung durch Verkürzung oder durch Kontext weglassen. Und ich gebe dir ein Beispiel aus dem Buch. Das ist vielleicht ein bisschen komplex, aber ich erzähle es ganz kurz, wenn es dir recht ist.
Bitte, bitte.
Das war ein wirklicher Glücksfund, dass ich mit dieser Politikerin Kontakt hatte. Ich habe eine Politikerin gefragt. Und Daniela de Ridder, die war für die SPD lange im Bundestag. Die ist bei der letzten Wahl dann nicht mehr reingekommen. Aber die hat bei der letzten Periode, war sie bei einer Debatte dabei. Cem Özdemir hat gerade als Landwirtschaftsminister so Fragen beantwortet. Und sie hat zum Beispiel eine Frage gehabt zur afrikanischen Schweinepest in ihrem Wahlkreis. Also das war ungefähr der Themenkomplex. Und dann war eine konservative Unionspolitikerin, die wollte unbedingt auf das Thema Ruven L., also dieser ermordete Polizist, hinweisen und das Thema Terrorismus und so weiter. Und dann hat sie ihn gefragt und hat sie noch eine Nachfrage gemacht. Und Daniela de Ridder ruft rein, aber der ist doch nicht im Schweinestall ermordet worden. Und wenn man den gesamten Kontext der Debatte kennt, versteht man, sie waren gerade bei landwirtschaftlichen Themen und diese Abgeordnete will auf das Thema Terrorismus, Migration etc. gehen. Soweit so unspektakulär. Es ist zuerst was passiert, sie hat allen Ernstes von Katrin Göring-Eckardt als quasi Vizepräsidentin, die zuständig war, eine Rüge erhalten. Finde ich schon mal höchst diskutabel, ob diese Rüge angemessen war. Und dann hat ein CDU-Kollege empört das geteilt, auch AfD-Leute, aber CDU auch eben. Und dann in zweiter Folge, nachdem konservative bis rechte Politiker, Politikerinnen das thematisiert haben, in zweiter Folge sind klassische Medien aufgesprungen und nicht einmal die üblichen Verdächtigen, sondern Online-Medien, die quasi so das als Skandal inszeniert haben. Mhm. Und worauf ich hinaus will, ist, die haben dann so Überschriften geliefert im Sinne von, nicht Tabubruch im Bundestag, aber so in Richtung, dass sie sich im Ton vergriffen hat. Und ich meine, alles, was diese Frau gemacht hat, ist reinzurufen, im Sinne von, das war natürlich, ich finde, der Kontext ist sehr klar, wir reden ja gerade über agrarpolitische Themen. Also sie kriegt diese Artikel ab und dann kriegt sie eine Hasswelle ab, lange Rede, kurzer Sinn. Die Hasswelle führt zum Beispiel dazu, dass sie einen Brief bekommt, wo die Ermordung ihrer zwei Söhne angekündigt wird. Denn die sind erwachsen und sie hat sich da nicht wahnsinnig, also, aber sie hat diese ganze Reaktion hat dazu geführt, dass sie zum Beispiel ihr Zuhause und ihr Büro auf die Sicherheit überprüfen ließ. Also das hat sie schon ernst genommen. Und ihr Mitarbeiter hat mir erzählt, er war 3 Tage mit nichts anderem beschäftigt, als den Hate zu moderieren. Also das war schon belastend für alle. Hm. Und worauf ich hinaus will, ist, dieses Empören über den Satz, der ist doch nicht im Schweinestall ermordet worden, in meinen Augen funktioniert nur, wenn du den Kontext wirklich sehr in den Hintergrund drängst. Verstehst du, wie ich meine?
Ja.
Und das ist jetzt nichts unbedingt frauenspezifisches. Dass gegen die Kinder gedroht wird, ist sehr frauenspezifisch. Und Daniela de Ridder hat mir erzählt, sie war dann bei einer Versammlung der OSZE, wo sie damals die Vizepräsidentin war, und sie hat ihren Debattenbeitrag zurückgezogen, weil sie Angst hatte, dass ihr wieder das Wort im Mund verdreht wird, wenn das Video davon falsch zusammengeschnitten wird. Also sie hat es dann am nächsten Tag kürzer wiederholt, also dann doch noch gemacht. Aber worauf ich hinaus will, ist, das ist auch ein Gender-Effekt, dass Frauen, wir sehen bei Frauen, dass sie dann umso zurückhaltender sein können. Zumindest sie hat gesagt zu mir, sie hat noch nie ihren Redebeitrag zurückgezogen. Und das hat sie auch wirklich sehr beschäftigt. Und also mich regt das so auf, dass sehr viele Empörungsdebatten nur funktionieren, wenn wir den Kontext jetzt sehr gut ganz wegblenden oder erst in Absatz 3 bringen. Weißt du, wie ich meine? Und das ist so echt ein Problem unserer Demokratie, wenn selbst Medien das tun, die gar nicht die klassischen, üblichen Verdächtigen sind, sondern es hat gut Klicks gebracht. Und wir haben auch ein Problem, wenn dann am Ende des Tages geschaut wird, die deutschen Medien vergleichen sich ja untereinander. Wer hat gut erfolgreiche Geschichten vom Traffic her gehabt. Und dann sieht man, die Geschichten gehen gut. Also weißt, ich glaube, wir haben hier wirklich die ganz falschen Lerneffekte. Ich glaube, dass viele Redakteure, Redakteurinnen oft versuchen, dagegen zu steuern. Aber das Mediensystem an sich, auch angetrieben über Social Media, hat da echte Probleme.
Ja,
Glaube ich auch. Und da auch wieder war ganz viel dabei. Ich probiere jetzt nochmal so anzuschließen. Oder apropos Kontext, etwas, ich weiß nicht, hast du die Debatte um Dennis Scheck mitbekommen? Kennst Dennis Scheck wahrscheinlich, ne?
Ich kenne Dennis Scheck, aber die Debatte habe ich nicht mitbekommen.
Dennis Scheck ist für alle, die es nicht wissen, Literaturkritiker, einer mit ein Moderator auch und Host einer wenigen Literaturfernsehsendungen, die es überhaupt noch gibt. Klar, findet natürlich irgendwie so um 23.45 Uhr oder so statt, wer auch immer da noch wach ist und so. Man kann es auch streamen. Also er bespricht da Bücher und er macht es unter anderem so, dass er so ein Förderband hat und dann Bücher, die er gut findet, die legt er zur Seite und lobt sie mit ein paar Worten. Und Bücher, die er nicht gut findet, die lässt er mit so einem kleinen Fördergürtel quasi so in die Tonne so befördern. Ja, also lässt sie so in die Tonne schicken. Eigentlich eine harmlose metaphorische Geste, so muss man meinen, ne, weil er muss ja irgendwas Bücher besprechen, ist ja schon irre langweilig eigentlich. So schlimmstenfalls haben Bücher langweiliges Image und Literaturkritik auch. Also du musst irgendwas Visuelles machen für ein visuelles Medium Fernsehen. Und er sagt dann eben was. Und natürlich sagt er bei den Büchern, die ihm nicht gefallen, nicht nur Komplimente, sondern auch so unterhaltsame und oder auch nicht unterhaltsame, kommt jetzt darauf an, wie man fragt, Kritiken, die auch Spitzen haben, Pointen, vielleicht auch Beleidigungen drin haben. Und auch Sophie Passmann, gerade du hast sie vorhin genannt, die fand besonders, die fand einen Beitrag von Dennis Scheck sexistisch. Es ging unter anderem auch um die Autorin Ildiko von Kürti, die ein Buch geschrieben hat. Und da hat Dennis Scheck, wie gesagt, in seiner millionsten Sendung, in seiner Millionsten ein Buch wandert mit Förderband in Richtung Tonne. Kritik hat er geschrieben, dass das sei, Zitat, dieses Buch wie Geschnatter auf der Damentoilette. So, ne? Und dann muss ein Zitat enden. Dann muss man ihm sagen, das ist jetzt nicht mega deep, so, ne? Das ist halt dieser Mann im Anzug, der da steht. Und da gab's einen Shitstorm mit Elke Heidenreich in der Zeit, lange Essay, also auch sehr bekannte, sehr große Autoren. Und Autorinnen vor allen Dingen haben sich echauffiert, manche haben es sexistisch genannt, manche einfach nur unangenehm, manche fanden es deplatziert. Und da gab es quasi eine Sexismusdebatte bis hin zu, man muss ihn absetzen, Forderungen über Dennis Scheck. Und das fand ich tatsächlich ein bisschen disproportional. So, ne? Und auch diese Ildiko von Kürti ist gerade Deutschlandfunk interviewt worden, ich werde es in die Shownotes packen. Und sie schließt sich auch so Absetzungsforderungen nicht an, ne? Und sie hat auch gesagt, sie fand manches auch sehr lustig, ne? Offenbar hat vorab in anderen verrissen, ne? Wer richtiger Erfolgsautor und Bestsellerautor, Autorin ist, der wird auch öfter mal von Dennis Scheck verrissen. Und ich bewerbe mich jetzt hier nicht schleimerisch und so, ne? Aber ich würde sagen, ich würde mich freuen, wenn Dennis Scheck mein Buch in die Tonne klopft, weil dann geht das gucken immer noch ein paar tausend Leute. Dann verkaufst du 1000, 2000, 5000 Euro, nicht Euro, Bücher mehr. So, ne? Wenn das gut läuft. Und auf jeden Fall hat Dennis Scheck auch mal über selbige Ildiko von Kürti gesagt, von Kürti schreibt wie Inge Meisel auf Ecstasy. ein bisschen kreativer als letzten Endes diese Damentoilettennummer. Und ja, meine Frage an dich, Stichwort Kontext. Wo beginnt es denn? Wo beginnt denn das Feindbild Frau?
Lass mich aber noch auf den, ich habe den Vorfall doch mitbekommen, sehr am Rande, muss ich sagen. Zum Beispiel, dass das seit Jahren so ist mit diesem Förderband, das habe ich nicht gewusst. Das ist zum Beispiel schon auch interessant, dass das Format nicht neu ist, sondern ich als absolute ahnungslose Person habe gedacht, einmal wird ein Buch in den Müll geworfen, das wäre natürlich nochmal eine besondere Steigung. Aber
immer.
Ich muss dir dazu sagen, ich kann den Gesamtvorfall nicht bewerten. Ich habe es am Rande wahrgenommen und was halt ich sagen muss, ich habe mit großen Teilen der Kulturkritik so meine Probleme, weil ich glaube, es gibt wenig so journalistisch harte Formate, wie die Kulturkritik zum Teil ist. Und wenn du sagst, du würdest dich freuen, wenn er dein Buch in den Müll wirft, ich glaube, ich würde sterben. Also mich würde das wirklich unendlich lange belasten. Also vielleicht bin ich da, lustigerweise, ich habe dir vorher erzählt, wie sehr ich manche Hasskommentare oder so.
Stimmt.
Aber das würde mich, weißt du, das ist jemand, da erwarte ich eine gewisse, also das ist ja was Substanzielleres. Und wenn das da in die Tonne führt, das kränkt mich. Also das wäre etwas, ja. Damit hätte ich schon echt meine Probleme. Gerade auch, wenn ich versuche, ernsthaft ich komme aus einem wirklich klassischen Journalismus. Ich habe lange in Redaktionen gearbeitet. Ich kenne sehr viele Redaktionssitzungen, die Ich kenne wirklich wenige Formate im Journalismus, wo du dir anmaßen würdest, irgendwas in den Müll zu werfen. Und das ist die Kulturkritik. Und die Kulturkritik in dieser Härte, da habe ich allgemein mein Problem damit. Fangen wir mal damit an. Weil ich finde, etwas, wo jemand Monate oder Jahre dran sitzt, das einfach in die Tonne zu werfen, ist vielleicht fürs Publikum lustig. Ich bin kein Fan davon, sage ich gleich dazu. Wenn das dann bei einer Frau ist und mit den Geschnatter auf der Damentoilette. Ich glaube, das triggert Frauen schon besonders. Weißt, da spielt schon sehr viel Geschlechtsspezifisches mit. Weil, Entschuldigung, was machen bitte Männer auf der, Männer reden über Foucault auf der Männertoilette? Oder
nur, immer. Ja. Alle am Pissoir nebeneinander. Foucault, Nietzsche. Ja, total.
Das also, ich glaube, dass sogar noch auf der Frauentoilette mehr über Foucault geredet wird als auf der Männertoilette. Also, weißt du, wie ich meine, das als Bild, mich triggert das schon sehr hart. Also, dass das dann auslöst, wundert mich nicht. Aber generell haben wir ein Problem, dass wenn dann Empörung losgetreten wird, dass das Ausmaß so heavy ist. Weißt du, wie ich meine? Selbst wenn du über vieles diskutieren kannst, das Problem ist, er wird wahrscheinlich bis hin zu Morddrohungen bekommen haben, weil wir einfach in einer Welt leben, wenn ein Shitstorm so groß wird, dass dann 0,2% der Teilnehmenden komplett eskalieren und weiß Gott was aufführen. Und Ildiko von Kürti, die du zitiert hast, die dann sagt, sie findet manches auch überzogen, das respektiere ich dann sehr, wenn sie Kritik übt, aber sagt, Leute, wir müssen unserer Kritik auch Grenzen setzen. Weißt du, wie ich meine? Das finde ich ist halt wichtig. Also ich würde hier, also aus dem Bauch heraus sehe ich, die Kritik kann ich gut nachvollziehen, aber es muss halt auch Grenzen geben. Ich finde, das ist für mich halt auch eine Form der Differenzierung. Nicht, dass ich sage, ich kritisiere das gar nicht mehr, sondern was ist denn die Grenze der Kritisierung? Und ich möchte halt wirklich sagen, die Kulturkritik ist so ein eigenes Metier, weil da wird schon oft mit Boxhandschuhen gearbeitet, über das, wo Leute wirklich jahrelang dran arbeiten.
Ja, das stimmt total. Und wie gesagt, ich will jetzt auch gar nicht verteidigen, ich gucke das auch nicht regelmäßig, ich kenne ihn auch seit vielen Jahren und ich dachte mir halt nur so, hey, in einer Welt von Andrew Tate und vielleicht auch den Vorwürfen, die man Christian Ulm und so vorwirft, ist jetzt Dennis Scheck so der nächste Schurke, so ungefähr, der sich sicherlich hier und da in der Pointe mal vergreift, aber der an sich eine Kulturkritik macht, die man mögen kann, die man nicht mögen kann. So, aber ja, du hast recht, der hat dann auch Beleidigung bekommen ohne Ende, Shitstorm bekommen ohne Ende und dann Gleiches mit Gleichem vergelten, ist dann vielleicht auch nicht die Lösung.
Weißt du, es muss möglich sein, dass man Leute nicht mag oder dass man eine konkrete Aussage einer Person nicht mag und dass man das ausdrückt, ohne dass man so eskaliert. Also über Dennis Scheck kann ich mir überhaupt kein Urteil anmaßen, aber ich kann sagen, puh, diese Pointe, mit der tue ich mir schwer. Und ich glaube, als Gesellschaft, gerade diese Mechanismen, dass es so eskaliert, das Problem ist, ich glaube, wir haben das als Gesellschaft noch nicht drauf, zu bedenken, welche Mechanismen starten. Also wie in Wirklichkeit für alle Beteiligten, ich kann mir auch vorstellen, dass Ildiko von Kürti dann arge Sachen abbekommen hat. Also alle Leute, die plötzlich sichtbar werden in so einer Thematik, kriegen wahrscheinlich extrem viel ab. Und das ist halt ein Problem, man sagt ja im Internet-Slang immer, eskaliert sich. Eskaliert sich leider auch die Aggression. Und es ist leider so, dass dann ein Teil der Leute so übers Ziel hinausschießt, was einfach nicht okay ist.
Das stimmt. Und gerade diese Mob-Mentalität, der Shitstorm ist ein Sturm. Eigentlich ist es ja, man mobbt ja eigentlich jemanden, ein Mobbing auch, ne? Also in einem Kollektiv mal mit einem Anlass, der empört, mal einfach so. Ne? Das gibt es alles. Was würdest du denn für Tipps geben, gerade für Frauen oder für alle Internetnutzer, für Frauen insbesondere, was würdest du denn für Tipps geben, was kann man denn machen, um resilienter zu sein, um vielleicht nicht dreimal zu überlegen oder um sich eine dicke Haut wachsen zu lassen oder muss man das, also wie siehst du das, du gibst in deinem Buch auch einige Tipps, aber was würdest du jetzt so als Kernbotschaften, das können wir machen, um letzten Endes das, um besser miteinander umzugehen, auch online, auch zwischen den Geschlechtern?
Also die erste Botschaft ist mal, Resilienz sollte nicht der Kernanspruch sein, weil wir brauchen mal eine Gesellschaft und auch einen Staat, der Betroffene von digitaler Gewalt in diesen Extremformen schützt. Und den haben wir oft nicht. Also wir haben es ja eingangs schon diskutiert, dass es oft erschütternd ist, was eingestellt wird oder bei welchen Ermittlungen nichts rauskommt. Also das Erste ist, Resilienz allein wäre der falsche Zugang. Wir leben in einer Zeit, wo so vieles individualisiert wird. Und digitale Gewalt wird dann oft so als Individualproblem, ist halt nicht schön, aber muss sie sich halt eine dickere Haut wachsen? Oder wie hast du gesagt, nur die Harten kommen in den Garten. Das ist zu einfach. gleichzeitig, also das ist aber die erste und wichtigste Botschaft, und da könnte der Staat mehr leisten. Gleichzeitig gibt es natürlich Mechanismen, die mir helfen können. Und das erste, bleiben wir wirklich bei so einem Shitstorm, der kann Dennis Scheck treffen, der kann Ildiko von Kürti treffen, der wird viele Frauen treffen auf einer sexualisierten Ebene. Im Akutfall empfehle ich das Buddy System. Also es bedeutet, wenn es so wild zugeht, dass man einem guten Freund, einer Freundin, dem Lebensgefährten, der Lebensgefährtin die Kontrolle, den Zugang über die Social Media Accounts, über das E-Mail-Postfach gibt, damit die Person für mehrere Tage das scannt, notfalls dokumentiert, löscht, moderiert, und man selbst schaut gar nicht rein. Weil einerseits gibt es so Mechanismen, wo Leute dauernd nachlesen, was hat jemand geschrieben, also sie können dann nicht loslassen, oder man wird wirklich zugeflutet. Und das tut Menschen nicht gut. Also das ist im Akutfall, alles ist sinnvoller, als dem die Zeit zu schenken. Das heißt, das ist im Akutfall sinnvoll. Das Zweite ist, ich würde eben, was ich schon erwähnt habe, die Melderegistersperre als Schutzmaßnahme, dass die Leute, die wirklich in exponierten Bereichen arbeiten, auch alle, die über Feminismus schreiben, berichten, arbeiten in diesem Bereich, dass man hier auf die Sicherheit achtet, dass möglichst sich sperren lässt, dass andere einen nicht so gut finden können. Und dann, ganz wichtig ist dieses Community Building. Ich habe das eingangs das Beispiel erwähnt, dass ich einfach Freundinnen das schicke. Und damit ist für mich vieles abgehakt. Einfach, ich vergewissere mich, findet ihr das auch bescheuert? Ja, die finden das auch bescheuert. Ich kann gedanklich weitergehen. Und dann gibt es noch größere Stufen. In Österreich gab es den Fall von Sigrid Maurer, eine grüne Politikerin, die hat ganz schreckliche, obszöne Nachrichten abbekommen. Und die hat eigentlich sehr gut mobilisiert. Die hat zuerst thematisiert, dass von dem Account eines Bierlokals sie übelste obszöne Nachrichten bekam. Dann hat sie der Inhaber des Lokals geklagt, hat gesagt, er war das nicht. Sie ist geklagt worden, nachdem sie obszöne Nachrichten bekam. Dann hat sie extrem viel Solidarität bekommen. Leute haben gespendet, damit sie sich juristisch wehren kann. Am Ende hat sie sehr viel gewonnen. Das war eigentlich ein Erfolgsbeispiel, wo sie immer wieder die Community eingebunden hat und wo man sieht, viele Menschen in der Gesellschaft finden das auch nicht okay. Ich sage nur sicher jetzt aber dazu, leider endet dieser Fall nicht, weil der Herr ist in Österreich Bierwirt, der hat ein Biergeschäft betrieben. Der hat dann nochmal Schlagzeilen gemacht, weil er seine Ex-Lebensgefährtin umgebracht hat.
Das habe ich in einem Buch gelesen. Ich kannte den Sigi Maurer-Fall und war baff. Also ich war nicht up to date. Ich kannte den grundlegenden Fall mit dem ganzen, der Bierwirt beleidigt und sie veröffentlicht die Chatnachricht. Und dass der dann letzten Endes seine Partnerin, die ihn in dem Fall zuvor noch verteidigt hat, gegen Sigrid Maurer vor Gericht noch verteidigt hat, die hat er dann Jahre später ermordet.
Genau, mit zwei Schüssen hat er sie umgebracht und sitzt mittlerweile im Maßnahmenvollzug. So heißt das, wenn du quasi aufgrund deiner psychischen Situation nicht im normalen Gefängnis sitzen kannst. Und die Sigrid Maurer hat zum Beispiel extrem viel gewonnen, juristisch. Aber ich würde nicht davon ausgehen, dass die einen Cent jemals sieht, weil dieser Mann sitzt im Maßnahmenvollzug und hat eben kein Einkommen mehr. Also, aber dahinter ist nämlich diese persönliche Katastrophe, also dieses Gewaltverbrechen des Mannes. Und wow, ich wollte bei Tipps, jetzt bin ich bei was sehr Harten. Aber nein, Sigrid Maurer hat das sehr gut gemacht. Und das ist halt auch ein Zeichen, sie hat sich schon erfolgreich gewehrt. Und sie hat mir dann auch erzählt, als das passierte, da war sie gerade eine der mächtigsten Politiker in Österreichs, grüne Klubobfrau. Also quasi, sie hat ihre Partei im Parlament auf Linie gebracht, wenn man so will. Und die haben damals ein Gewaltschutzpaket losgetreten, speziell auch in Richtung Beratung für Männer. Und dann hat sie mir erzählt, sie ist danach auch trotzdem ein bisschen zusammengebrochen. Und zum Beispiel ihre Anwältin hat auch gemeint, das hätte sie sein können. Und sie hat dann eine Traumatherapeutin aufgesucht. Also sie hatte einen Termin dort und hat dann auch versucht abzuklären, ob sie in ihrer Verarbeitung des Ganzen einen okayen Weg eingeschlagen hat. Also es war mir auch wichtig reinzuschreiben, man kann sich auch therapeutische Hilfe holen. Also es wäre auch ein Tipp, wenn man sagt, man muss nicht alleine bleiben. Es gibt Psychotherapeuten, Psychotherapeutinnen, die einem sicher helfen können. Weil ich finde, man muss das ernst nehmen. Dieses, jeder muss alles weglächeln können, das glaube ich eben nicht. Ich glaube, es ist okay, dass man Schmerz spürt und dass man Hilfe braucht.
Ja, glaube ich auch. Auch das, also man darf dieses ganze Gehabe, dass man so stark ist und alles weglächelt und so, dass man keine Vulnerabilität zeigen darf. So, klar, man will jetzt seinen Hatern und dem Shitstorm das Recht nicht zeigen, so, und das ist vielleicht dann nicht der ideale Weg, so, ne, aber dass man sonst so an sich immer hart und aus Teflon sein muss, so, das ist ja Quatsch, das sehe ich nicht. So, man sollte sich unbedingt Beratung und Hilfe holen, und man kann zum Beispiel Hilfe finden bei Hate Aid, ne, gibt es ja, einige werden es kennen. Hate Aid ist eine NGO, ist eine Organisation, wo man wegen Hassrede, Bedrohung sich hinwenden kann und wo ich auch schon Hilfe bekommen habe, Prozesskostenfinanzierung, die übernehmen dann im Zweifel vielleicht auch juristische Kosten, übernehmen nicht alles, übernehmen nicht jeden Fall, aber harte Fälle kann man sich das schon durchaus melden.
Wenn ich darf, du hast mich zum Beispiel gefragt, was ich schon geklagt habe in Österreich, ist das, es gibt Zara, die machen auch Rechtsberatung. Die tun auch manche Prozesse mit ermöglichen, aber in kleineren Ausmaß als Hate Aid. Zum Beispiel, wenn es eine Situation gäbe, wo ein Hate Aid in Österreich so existieren würde, könnte ich mir auch vorstellen, dass ich gewisse Dinge klage. Also weißt du, das ist auch immer die Frage, gibt es da jemanden, der oder die dir hilft? Und Hate Aid ist so eine wichtige Einrichtung in Deutschland für alle Außenstehende, Hate Aid zu spenden. Ich habe ja Josephine Ballon für mein Buch, also eine der Geschäftsführerinnen, befragt. Und für die sind die Spenden total wichtig, weil dieses Klagsunterstützen kommt über die Spenden. Also wenn man wirklich Betroffenen digitaler Gewalt helfen möchte, Hate Aid zu spenden ist eine direkte Methode, würde ich wirklich empfehlen. Und eines eben noch, auch einfach zu posten, betroffenen Menschen von digitaler Gewalt, das hast du nicht verdient, oder sogar du leistest wichtige Arbeit, wenn man es für wahr hält, aber allein schon du hast das nicht verdient, das ist auch eine Hilfe. Weil den ganzen Tag nur Hasskommentare zu lesen, das nagt an Menschen. Und wir alle können so ein bisschen dagegen arbeiten. Wir können Leuten zeigen, du bist ein Mensch und du hast einen fairen Umgang verdient. Also man kann auch ein Korrektiv sein.
Absolut. Und vor allen Dingen auch diese NGOs, diese Vereine, diese Organisationen wie Hate Aid, die leben ja zum Teil, also von Spenden auf jeden Fall, das ist total wichtig, aber zum Teil auch von Förderungen und so. Und darüber, wo ich neulich mit Marcel Lewandowski auch hier im Podcast gesprochen habe, Demokratie leben, das Projekt, das jetzt nach und nach demoliert oder auf jeden Fall umgestaltet werden soll. Ich sage demoliert, wo dann, ja, da geht es auch um Hate Aid. Da geht es um Amadeo Antonio Stiftung, da geht es um Anne Frank und so weiter. Da geht es um politische Bildung und Beratung, um Opferschutz. Vielleicht eine vorletzte Frage. Wir kommen langsam sehr gerne zum Ende. Wieso wird Opferschutz und warum werden solche NGOs und warum wird sowas eigentlich ganz oft als links geframed? Also wie siehst du das? Also das wird das so erzählt, als wäre das irgendwie so eine, links-grün versiffte Nummer für RAF-Fans oder so. Das stimmt natürlich nicht, ne? Also jeder kann sich da hinwenden und auch diese Verschwörungserzählung über Hate Aid und über vergleichbare Programme, natürlich kann sich da jeder hinwenden. Und das ist jetzt nicht ideologisch gebunden. Also warum verläuft diese Links-Rechts-Unterscheidung auch bei Opferschutz und auch bei Prävention und auch bei Hilfe?
Meine Vermutung ist, dass sich die rechte Erzählung sehr weit verbreitet hat, dass Einsatz gegen Hass im Netz ja links und woke sein muss, anstatt basic human decency. Hm. Und ich erlebe sehr viele konservative Menschen, die sind nicht links, die sind auch erschüttert über diesen Hass im Netz und die schaffen sehr wohl noch diese Differenzierung. Aber ich glaube, dass Teile des politischen Apparats diese Differenzierung nicht hinkriegen oder hinkriegen wollen und dann voll drauf einsteigen. Als Österreicherin war ich über Jahre hinweg begeistert über die Möglichkeiten, die es in Deutschland gibt, noch immer gibt, weil so etwas wie Hate Aid, so etwas wie die Amadeo Antonio Stiftung, anscheinend auch die, wenn ich das richtig verstanden habe, die Anne Frank Bildungsstätte,
also da ging es jetzt um Demokratie leben,
ja,
die Anne Frank Bildungsstätte.
Die hängt auch dran an Demokratie leben, dass die eben so stark gefördert werden. Und das war für mich immer so diese starke Zivilgesellschaft. In Deutschland gibt es mehr Stiftungen, das ist ein Unterschied zu Österreich. Und es gibt diese Förderprogramme, die manche Sachen mit ermöglichen. Und das habe ich immer beneidet. Und ich finde, das ist ein wirklicher Rückschritt, wenn sowas auch allein ins Wanken gerät. Und diese Frage, woher kommt das, dass das als links zugeschrieben wird? Weil wir echt eine Phase erleben, wo Basic Human Decency als Woke umgedeutet wird. Und manche da mitspielen oder drauf reinfallen. Ja, mich macht das selbst fertig. Also es gibt ja zum Beispiel auf Instagram gibt es ja Werbung, die personalisiert ist. Und seit Monaten kriege ich Werbung für ein T-Shirt eingeblendet. Das heißt Radicalized by Basic Human Decency. Und ich bin, glaube ich, so 2 Einblendungen entfernt, mir dieses T-Shirt zu bestellen. Weil mich regt das so auf, es geht hier nur noch um wirklich um so um Basics des menschlichen Miteinanders. Dass wir anderen nicht das Recht auf Leben absprechen. Das ist nicht links. Also vielleicht wollen es manche so sehen. Ich glaube nicht, dass dem so ist. Ich glaube, dass es auch Leute geben kann, die tatsächlich nicht als links definieren und auch nicht links sind, die aber auch noch da mit können. Ja.
Rechtes Framing, rechte Einflussnahme, rechte Propaganda. Ja, ich sehe mich auch als Grundgesetz-Ultra. Dementsprechend, verstehe ich voll. Okay, dann jetzt sehr gerne so langsam. Es ist ein super gutes Gespräch. Wir sind hier, ne, aber wir haben heute schon einiges erarbeitet und verarbeitet. Und vorletzte oder letzte Frage, wie sieht's aus? Hast du noch was anderes, was dich begeistert gerade? Was begeistert dich gerade? Wem wünschst du noch mehr Publikum, Aufmerksamkeit? Gibt es Bücher, Podcasts, Studien, Stiftungen, Vereine, irgendwas, wo du Influencer, irgendwas, wo du sagst, ey, da leistet XY gute Arbeit und schaut doch mal vorbei?
Naja, ich finde tatsächlich, dass wir in einer Zeit leben, wo man alle unterstützen sollte, die genau von diesem Denken angegriffen werden. Mhm. Also zum Beispiel, dass man auch weiterhin die Arbeit der Amadeo-Antonio-Stiftung unterstützt. Ich denke, dass auch Journalistinnen und Journalisten, die zum Beispiel den Rechtsextremismus thematisieren, die über die AfD berichten, dass die Unterstützung verdienen. Ich denke zum
Beispiel
an Katrin Müller vom Spiegel, einfach auch, also ich glaube, dass die auch viel Wertschätzung bekommen, aber dass das auch, dass das sich auch besondere Anfeindungen bringt. Und also ich habe jetzt zum Teil tatsächlich die üblichen Verdächtigen. Oder es gibt einen Podcast und Steady Newsletter. Wie Rechte reden, also nicht mit Rechten reden, sondern wie Rechte reden. Ich finde, die leisten oft sehr gute Analysearbeit, die finde ich auch sehr gut. Also das ist so dieses, in Zeiten, in denen es so viel Druck gibt, kein Fähnchen im Wind sein. Weißt du, wie ich meine? Also standhaft bleiben.
Voll. Maria und Johannes waren auch schon hier im Podcast. Selbstverständlich großer Fan von, nicht von Anfang an, aber ich habe es zufällig sehr früh entdeckt, wie Rechte reden, leisten sehr gute Arbeit. Ich glaube, sie haben jetzt bei Campact auch eine Kolumne tatsächlich seit kurzem. Die machen super Sachen. Dir kann man übrigens auch, liebe Ingrid, auch auf Steady folgen. Also Steady, die Plattform, wo ich auch am Start bin. Da könnt ihr auch meinen Newsletter abonnieren, aber vor allen Dingen auch Ingrids. Und ihr könnt uns auch, wenn ihr das wollt, ne, also jetzt schamlose Eigenwerbung muss auch manchmal sein. Ihr könnt auch unsere Arbeit supporten, wenn ihr wollt. Wenn ihr auch dieses Gespräch gut fandet, dann registriert euch doch bei Ingrid für ein paar Euro oder bei mir für ein paar Euro oder idealerweise bei uns beiden. Und dann finanziert ihr auch unsere Arbeit, die wir hier an einem Freitag, Spätnachmittag machen, aber auch sehr gerne machen für euch auch mit. Ne? Weil es ist jetzt, es ist Arbeit und es ist coole Arbeit. Und es ist ein tolles Gespräch zwischen uns, das jetzt langsam endet. Aber es ist trotzdem so, dass es irgendwie Zeit ist, die Energie kostet, die Recherche kostet und unterstützt, vielleicht allgemeiner gesagt, unterstützt Projekte, Initiativen, Menschen, die euch was bedeuten. Wenn ihr könnt, auch finanziell mit ein paar Euro, und das können 2, 3, 4 Euro im Monat sein, das muss ja gar nicht viel sein, das kann so viel wie ein Kaffee im Monat sein, oder kauft auch die Bücher, auf jeden Fall. Das Buch von Ingrid ist nicht nur lesenswert, sondern auch informativ. Feindbild Frau, erschienen im Brandstätter Verlag, wie Politikerinnen im Netz bedroht, beleidigt und verdrängt werden und was wir alle dagegen tun können. Der letzte Teil, wir haben ihn auf jeden Fall angespielt, der kommt auch groß drin vor. Ich habe es in der Vorbereitung sehr gerne gelesen und auch nicht das erste Buch, das ich von dir gelesen habe. Insofern, du warst auf der Republika, vielleicht kommt der Talk noch online, vielleicht ist der Talk auch schon online.
Sicher online, ja.
Ja, der kommt online, das heißt, wenn ihr das hört, ist wahrscheinlich auch schon der Talk online und das verlinke ich auch sehr gerne. Und in diesem Sinne, folgt Ingrid auch gerne auf Blue Sky, gerne auch auf Instagram, hauptsächlich dort, oder?
Genau. Ich schaff's also, nicht mehr als das.
Das kennen wir. Man bespielt alles Mögliche und du hast eine lesenswerte Kolumne, du schreibst lesenswerte Bücher. Ich habe keinen Zweifel daran, dass wir in den letzten über einer Stunde hier auch alle möglichen Menschen überzeugt haben, dass du sehr hörenswerte und lesenswerte Gedanken hast. Und natürlich gebührt dir das letzte Wort. Wenn du jetzt noch etwas hast, dann kann das gerne noch raus. Sonst würde ich so langsam.
Ich habe noch eine letzte Sache und das ist nur eine Anekdote, weil du Steady erwähnt hast. Ich bin auch absichtlich zu Steady gegangen, weil ich nicht zu Substack gehen wollte, weil die wirkliche Neonazis zulassen. Und ich finde, das ist vielleicht das Letzte. Wir alle haben auch eine Wahl, auf welchen Plattformen wir sind. Also man kann nicht alles vermeiden. Ich glaube, es gibt leider zu wenig erfolgreiche Plattformen, die ja nur wünschenswerte Ausrichtung haben. Aber in manchen Fällen zu schauen, wo schenke ich meine Zeit und wo nicht, das ist schon sinnvoll. Das ist das Allerletzte. Und es war sehr schön, hier zu sein. Danke dir, Jan.
Ich dafür danke dir, liebe Ingrid. Es war mir ein Fest und danke fürs Zuhören. Wenn euch das hier gefallen hat, bitte teilt diese Folge auch im Netz, in den sozialen Netzwerken. Schreibt uns, was ihr denkt. Wir sind dankbar für Kommentare, für Rückmeldungen, für alles Mögliche. Idealerweise gerne öffentlich und vielleicht sogar mit dem Link zum Podcast. Es geht auch nicht nur um finanziellen Support, sondern eben auch sowas wie ein Podcastgespräch teilen und etwas weiterschicken. Das ist auch schon total Support und das ist auch schon Wertschätzung und darüber freuen wir uns auch sehr. In diesem Sinne, viele Grüße und Ingrid, sehr gerne bis irgendwann wieder.
Sehr gerne. Tschüss.
Cool. Ciao, ciao.